Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magnuskirchen und Geretsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Geretsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche.
Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik.
Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wurde am 7. Dezember aufgenommen. Viel Spaß! Zwei meiner heutigen Gäste waren schon mal in einer Extra-Folge hier. Sie spricht in ihrem Blog und in ihren Videos über das richtige Üben. Er revolutioniert Probenarbeit und gibt Workshops über agile Proben. Herzlich willkommen, Melina Petzold und Steffen Wademann.
Dankeschön.
Hi, ich freue mich, wieder da sein zu dürfen.
Mein dritter Gast ist Trompeter, Keyboarder, Arrangeur und Dirigent. Er weiß mindestens genauso viel über Filme wie über Musik und es gibt, glaube ich, nichts, aus dem er nicht einen Klang herausbekommt. Er hat Jazz-Trompete in Köln und in Würzburg studiert, spielt in diversen Bands und ist ein gern gefragter Einspringer, so zum Beispiel bei der Blassportgruppe. Ich freue mich, dass er dabei ist und darf recht herzlich begrüßen Philipp Drenkert.
Hallo Andi, vielen Dank.
Schön, dass das jetzt hier geklappt hat mit euch dreien. Ihr wisst ja, es ist ja Thekengespräche Zeit und für alle Hörer erkläre ich nochmal das Konzept. Es gibt kein festgefahrenes Thema. Wir fangen quasi mit einem Thema an, dazu sage ich gleich was, und wir gucken dann, wo uns das Gespräch einfach hinführt. Also es kann quasi jetzt alles passieren. Es muss noch nicht mal über Musik gehen, tatsächlich. Zwei Sachen vorneweg. Das eine hat mich gestern auf Facebook erreicht und ich fand die Idee ganz gut. Und zwar, dass wir eine Folge machen, in dem die zwei Wörter Corona und Covid verboten sind.
Sehr gut.
Perfekt, so machen wir das.
Und wer es erwähnt, muss 5 € bezahlen und wir spenden das dann einfach an einen guten Zweck. Seid ihr damit einverstanden?
Ja, hoffen wir, dass was zusammenkommt, ne?
Habe ich auch gerade gedacht, ob es dann nicht klug wäre, extra das jetzt zu sagen.
Das müsst ihr jetzt dann entscheiden. Nummer zwei ist, ich habe mir überlegt, kennt ihr den Podcast? Ich mache jetzt mal Werbung, auch wenn ich dafür gar nicht bezahlt werde. Ich glaube, der heißt Alles gesagt oder so vom ZDF, vom Funk oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Schlecht vorbereitet, merke ich schon. Das ist quasi ein Podcast, der nie endet. Also die haben immer ganz spannende Podcast-Gäste und der Gast darf das Gespräch beenden, indem man Codewort sagt, das vorher festgelegt worden ist. Also da gibt es tatsächlich Podcast-Folgen, die dauern 8 Stunden oder so.
Soll das jetzt heißen, du hast das mit uns vor? Dann wird es irgendwann schwer.
Dann holt die Ladegeräte raus.
Naja, das Ding ist, wir müssten einfach nur ein Codewort festlegen und wer es halt zuerst sagt, der entscheidet, dass es fertig ist. Das ist ganz einfach. Ich sehe schon die Begeisterung in den Gesichtern. Jeder rechnet gerade, was habe ich heute noch vor, oder wie?
Ja, das Problem ist
also Philipp? Ich habe jetzt keine Lust halt auf 8 Stunden Podcast, aber wir können
ja sozusagen gleich das Codewort genau einsetzen.
Vielleicht sind wir auch nach einer Minute fertig. Das wäre dann das nächste Extrem. Steffen, du wolltest.
Nee, alles gut. Ich habe Lust auf 8 Stunden Podcast, aber nicht jetzt Anfang, Beginn sozusagen. Ja, ich weiß nicht.
Wir können es ja mal probieren. Also in 8 Stunden werden es wahrscheinlich eh nicht. Meine Tochter kommt irgendwann heim und dann ist Rambazamba hier. Und hat jemand ein Codewort?
Witzig wäre jetzt dieses Wort zu nehmen, was wir mit Spenden belegen wollten. Das wäre sehr witzig.
Ja, gut, aber dann ist auch mit Spenden nicht viel.
Das stimmt. Also ist Corona, damit bin ich mal der Erste, der spendet. Corona ist also raus. Okay.
Covid dann auch.
Richtig. Wer führt eigentlich die Strichliste oder führen wir selber Strichlisten?
Mach ich. Also beziehungsweise ich schneide dann hinterher und dann zähle ich nochmal mit. Also Codewort, Melina, du bist die Dame in der Runde. Du darfst ein Codewort festlegen.
Kaffee.
Kaffee, das ist doch schön. Okay, dann fangen wir mit einem Thema an, dass ich, das quasi die Zuhörer entschieden haben. Ich habe gestern noch eine Umfrage gemacht auf Instagram und nachdem einige sich nicht so ganz an die Spielregeln halten wollten, Steffen, und eigene Themen vorgeschlagen haben und die auch sehr gut abgeschnitten haben, fangen wir doch mit einem Thema an. Teamwork in der Musik.
Es ist tatsächlich
durchgekommen. Ja.
Ich wollte wirklich nur testen, ob du aufpasst. Natürlich passt du auf. Deswegen ja, fühle ich mich jetzt ertappt.
Das macht nichts. Aber es ist tatsächlich mit das beste, best abgeschnittenste Thema. Teamwork in der Musik. Was hast du dir darunter vorgestellt?
Ich überlege immer, ob man sagt ja irgendwie ganz oft ja so ein Verein, also ich denke jetzt an Blasorchester oder so ein Verein, das ist ja immer Teamwork und da ist ja immer Teamwork vorhanden, ohne dem geht's ja überhaupt gar nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Teamwork schon belegt ist dadurch, dass man zusammen spielt. Ist zusammen musizieren das gleiche wie Teamwork? Wisst ihr, was ich meine mit der Frage?
Ja, ich würde sagen schon. Also die anderen können einen ja, sage ich mal, gut klingen lassen. Ne? Gehen wir jetzt mal von Intonation oder so aus. Man sagt ja auch, ein gut intoniertes Orchester ist nicht das, was von Anfang an perfekt stimmt, sondern was sich am schnellsten findet. Und von daher ist es ja eine Art, also würde mir jetzt als spontan als erstes einfach eine Art von Teamwork dann auch, dass das halt funktioniert am Ende.
Ich denke halt an eine Sportmannschaft und kann man ja auch auf ein Ensemble halt übertragen, auf ein musikalisches Ensemble. Also wie du gerade gesagt hast, Teamwork in der Musik habe ich sofort gedacht, ja, klar, das ist es ja schon eigentlich.
Ja, aber vielleicht, also dass es generell natürlich da ist, steht außer Frage. Die für mich vielleicht noch spannender Frage ist, inwiefern ein Grad von Teamwork ablesbar ist. Also was Melina ja gerade auch schon sagte, ist Thema Intonation beispielsweise. Je schneller das Orchester zueinander findet, bedeutet das gleichzeitig auch, dass der Grad des Teamworks dadurch hoch ist. Oder geht's auch ohne? Vielleicht ist das die interessante Frage. Geht Musizieren auch ohne Teamwork?
Kennst du die Definition von Team?
Das wäre spannend, ja.
Ich habe jetzt keine niedergeschrieben.
Die Definition von Team ist doch, ja, toll, ein anderer macht's, oder? Ist es nicht Team?
Also ich glaube, wenn du gut musizierst, also wird es ohne Teamwork nicht funktionieren. Also es gibt ja Orchester oder auch, also gerade bei Bands, glaube ich, fällt das ja ganz oft auf, wo du merkst, das sind alles gute Musiker und das ist irgendwo gute Musik, aber es funktioniert nicht ganz, weil nicht jeder im Team arbeitet. Also ich denke da jetzt, ich weiß gar nicht warum, aber ganz spontan an irgendwelche Schlagzeuger, die nicht songdienlich spielen, sondern erstmal sich raushängen lassen. Und trotzdem klingt es ja nach guter Musik, weil es sind ja gute Leute, aber es catcht einen nicht ganz so, weil nicht miteinander gespielt wird, sondern dem Ego mehr Platz gelassen wird. Also ich glaube, dass es da noch mehr auffällt, weil da die Freiheiten größer sind, als wenn du im Orchester natürlich auch festere Noten hast. Wisst ihr, was ich meine? Philipp, du bist doch der Jazzer hier in der Runde. Wie ist denn das?
Also ich will die Frage beantworten, Teamwork ist beim Musikmachen extrem wichtig. Also so will ich es einfach beantworten. Also es kann ja jeder für sich spielen, aber schöner ist doch, wenn alle gemeinsam spielen. So will ich die Frage beantworten. Also oder einfach mit Ja. Ist Teamwork wichtig? Ja.
Aber, so will ich es beantworten. Ja, aber die Frage war ja, geht's auch ohne?
Und ist das ein Gütekriterium? Also das ist ja das, was Andi gerade noch mit reingebracht hatte, dass natürlich, also dass man irgendwie ohne Teamwork musizieren kann. Und Philipp, du hast ja gesagt, natürlich wäre es schöner, wenn man mit, aber ist es ein Gütekriterium? Kann man nur gute Musik machen, indem man im Team arbeitet? Das ist eine Fangfrage, weil wir sie, glaube ich, alle mit Ja beantworten. Aber ich weiß nicht, wie euer Gedanke dazu ist.
Wenn ich Teamwork beim Musikmachen definiere mit wie gut spielt eine Band oder wie gut spielt ein Orchester zusammen, dann wäre es für mich ein Gütekriterium. Also dann würde ich schon sagen, also ein Qualitätsmerkmal. Je besser die Band zusammenspielt, umso besser finde ich die Band. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Und je mehr und selbst wenn das super Musiker sind, aber jeder spielt für sich alleine, naja, ich weiß nicht, dann höre ich nicht ganz so gern zu.
Und auch den Gedanken nochmal spannend, dass man ja an sich auch, also wenn man jetzt mal von der musikalischen Warte, nicht mal von der technischen, sondern eher wie man ausdrückt, also Musik ausdrückt, ist es ja auch eine Art von, also man gibt ja wieder an was an jemanden weiter. Es gibt da so eine spannende Schauspielübung, wo man irgendwie einen Ball hat und man schmeißt den Ball zu jemand anderem rüber und je nachdem, es ist total interessant, je nachdem, wie man den schmeißt, bekommt man den auch also eigentlich ziemlich ähnlich wieder zurück. Das war damals, als ich die gemacht habe, so eine spannende Erkenntnis, weil das für mich total übertragbar ist auf Musik machen. Also wenn ich jetzt, das ist für mich auch die Form von Teamwork, warum zumindest wenn ich Musik, wie ich Musik erlebe, wenn es in einem Teamwork-Ensemble sozusagen stattfindet, dann passiert genau das, dass ich was reingeben kann und es darauf ein gewisses Echo gibt, aber es aufgenommen wird oder weiterentwickelt wird und genau, also in die Richtung. Mhm.
Also ich denke gerade tatsächlich nicht nur vom Musiker her, sondern vom Dirigent her. Also es gibt ja Orchester, die funktionieren für sich genommen super. Und wenn aber dann auch noch das Teamwork mit dem Dirigent vorne funktioniert, dann entwickelt sich da deutlich mehr. Also ein Orchester kann ja auch gut spielen, obwohl sie mit dem Dirigent nicht super können. Aber wenn das dann auch noch funktioniert, ist es, glaube ich, um einiges besser. Also wie du schon sagst, was halt gegeben wird, kommt dann halt auch wieder zurück irgendwie.
Ich bin gerade noch bei Melinas Worten gerade, die ich sehr spannend finde mit dieser Übung. Und verbunden mit dem, was du gesagt hast, Andi, ist das nicht tatsächlich auch etwas, was man am Dirigenten dann tatsächlich auch optisch erkennen kann, inwiefern der Dirigent jetzt auch eine Art von Teamwork initiieren möchte? Bin ich auch, ganz offene Frage.
Ja, da gibt's ja diese, also wenn ihr die Andi kennt, das Buch, wir haben schon tausendmal, glaube ich, so ein bisschen uns ausgetauscht, dieses Mindset-Buch von Dr. Dweck, das ist ja sozusagen mit drinne, dass sozusagen der Dirigent oder in dem Fall sind es auch der Chef oder die Chefin oder die Dirigentin, dass die ganz viel davon gestalten, wie viel Teamwork stattfindet und wie so eine Atmosphäre letztendlich auch ist, ob Fehler zugelassen sind, also zugelassen klingt jetzt zu hart, aber ob man das akzeptiert, worüber man spricht, wie man den Prozess auch erklärt oder ob man immer darstellen muss, dass man perfekte Ergebnisse hat, das sozusagen in unserem Fall jetzt der Dirigent oder die Dirigentin auf jeden Fall prägend dafür, wie es im Orchester dann auch gelebt wird.
Absolut. Also ich bin da voll bei dir. Meine Frage wäre noch konkreter, sieht man das auch an der Gestik des Dirigenten, also im Konzert? Kann man das da ablesen oder nicht?
Naja, jein, glaube ich, oder? Also es gibt doch auch, weiß gar nicht, wer war es, Karajan, der doch gesagt hat, dass man auch wissen muss, wann man nicht stört. Also da initiierst du ja auch, indem du wenig machst und nichts machst. Also, oder dich halt so weit zurückhältst, damit du nicht störst.
Oder auch die, ich finde, also jetzt mal, ich kenne ja das nicht so vom Dirigentenpult, da seid ihr da, glaube ich, alle viel mehr am Tun als ich. Ich kann mich da nicht so gut reinversetzen, wie das am Ende, oder schlechter reinversetzen, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber was man ja schon beobachtet, auch ob selbst spielen oder im Konzert, dass ja auch Dirigenten ganz verschiedene Weisen haben, wie sie mit dem Orchester kommunizieren oder Musik auch für sich ausdrücken. Ne, also einige gehen über die Gestik, andere stehen ja total still da und es passiert viel mehr in den Probenphasen, wo ganz viel diskutiert wird und dann ist irgendwie alles klar und da passiert nicht mehr viel. Andere gestalten total die Musik mit, indem sie zeigen im Gesicht, was sie wollen von dir. Also ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht auch so pauschal überhaupt sagen könnte.
Schwer auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Also man kriegt ja als Zuhörer immer nur das Endprodukt und nie den Weg dahin. Also es gibt tatsächlich, kenne ich ja auch Dirigenten, die können mega gut proben und im Konzert wünscht man sich manchmal, sie würden nicht stören, weil sie dann meinen, noch mehr machen zu müssen, obwohl sie gut proben.
Die eigentliche Frage dahinter ist ja eigentlich auch, wenn wir doch sagen, dass Teamwork eine wichtige Eigenschaft ist und dass Mindset so eine große Rolle spielt, warum ist das nicht Teil unseres Tuns, also unseres bewussten Tuns? Jetzt machen sich ja vier Menschen darüber Gedanken. Warum ist das nicht diese Art von Zusammenspiel, warum rückt die nicht wesentlich mehr ins Zentrum? Und da ist, glaube ich, Philipp, der uns da sehr helfen kann. Inwiefern ist das als Jesser, sag ich mal, auch irgendwie eine Art von etwas, was man lernen kann? Wie spiele ich zusammen? Also ich gehe jetzt auf Improvisation oder sowas irgendwie, was ja auch eine Art von Kommunikation ist. Gibt es da etwas, wo man im Jazz jetzt eher sagt, okay, da sind wir, da gehen wir bewusst Richtung, wie machen wir das jetzt zusammen?
Also meine kurze Antwort wäre jetzt, wie wird quasi die Teamarbeit besser? Ja, die kurze Antwort ist durch Proben, wie in jedem anderen, wie überall auch, oder? Also je mehr ich probe oder je intensiver ich probe, umso besser wird auch die Teamarbeit. So hätte ich es halt gesagt. Ich finde zum Beispiel schon mal viel spielen hilft schon mal was. Einfach viel zusammen spielen. Also das merkt man ja oftmals. Wenn ich habe letztes Jahr habe ich Snarky Puppy gesehen und die haben, das war irgendwie ein Konzert im November und da haben die gesagt, ja, wir haben jetzt gerade unseren 180. Gig in dem Jahr. So. Also die haben in dem Jahr ein Jahr allein schon 180 Gigs und wahrscheinlich noch eine CD noch aufgenommen und so. Ich stehe dann drin, denke mir, das ist so unfassbar gut zusammen. Und dann wiederum denke ich mir, ja gut, wenn die halt auch so viel zusammen spielen, ist es ja fast schon ein Selbstläufer. So denke ich da ein bisschen drüber. Wäre jetzt da ein Beispiel, was mir einfällt. Wo ich dann aber auch sage, das ist ja überall gleich. Also auch in einem Orchester, was halt viel spielt, dass es gut eingespielt ist, ist ja dann irgendwie fast schon selbstverständlich. So denke ich.
Quasi durchs Vielspielen
Ja, jetzt hat er Spaß.
Also quasi durchs Vielspielen die Kommunikationsart der Partner zu erlernen. Und wenn es nur unterbewusst ist, weil ich weiß, wie er tickt.
Also wie oft, ja, wie oft hat man doch schon gehört, ich mache mit dem Typen schon 30 Jahre lang Musik, ich weiß genau, wann der atmet. Den ja, Satz habe ich schon so oft gehört. Und ein bisschen was ist da dran? Und bei Sängern ja auch so, oder? Ja. Also denke ich mal.
Also das stimmt, ich erinnere mich, ich habe mit den Trompetern aus dem Innsbrucker Symphonieorchester gesprochen. Die machen auch nebenbei noch schon seit, ich glaube, 25 Jahren so eine Blasmusikformation und spielen da auch, ich glaube, jedes Jahr 80 Gigs plus den Orchesterdienst zusammen. Das kann man sich mal hochrechnen, wie viel die tatsächlich schon seit Jahren zusammenspielen. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein besser zusammengespieltes Trompetensatz gehört als die drei. Das ist unfassbar. Die stimmen überall, die atmen super, die klingen, weil die natürlich auch Gefühl jeden Tag miteinander verbringen. Das ist, glaube ich, tatsächlich spielt natürlich eine Rolle. Steffen ist aber nicht so ganz zufrieden mit der Antwort, so wie er aussieht.
Will ich gar nicht behaupten. Das sieht, so sehe ich aus, wenn ich interessiert zuhöre. Man könnte jetzt entgegensprechen und sagen, viel hilft viel, heißt also viel üben, heißt auch sofort, dass man über Erfolg sich einstellt. Das, glaube ich, ist ja nicht unbedingt der Fall. Also viel zu üben hilft natürlich, besser zu werden, aber es geht ja um die Strategien. Und warum haben wir keine Strategien, um unser Teamwork im Orchester, im Ensemble zu verbessern? Also ist klar, dass wenn man jeden Tag aufeinander hängt, dann lernt man sich besser kennen. Aber es kann ja auch genau das Gegenteil zustande kommen. Also wo sind da die Strategien, um sowas zu machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass da natürlich immer noch eine menschliche Komponente dabei ist. Ich habe manchmal, und jetzt lehne ich mich ganz kurz, Philipp, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Profimusikern es viel klarer ist, dass am Schluss die Musik erstmal im Vordergrund steht. Und manchmal bei Hobbymusikern, das teilweise noch so eine Ego-Kiste ist. So, ich muss mich auch profilieren, dass ich gut bin. Ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ich weiß.
Wird auch sehr sofort widersprechen.
Sehr provokative Sicht. Ich will das auch gar nicht pauschalisieren. Es war jetzt nur so ein Gedanke von mir. Aber dann, Melina, dann widersprich mir bitte.
Ich glaube, das ist eine Typfrage, ehrlich gesagt, inwieweit man da sozusagen das Ego eine Riesenrolle spielt. Also ich kann es nur aus meinem Umfeld beschreiben und ich kenne Profis, die genau so ticken. Ich kenne aber auch unter meinen Schülern und Schülerinnen Leute, die sehr so vom eigenen Ego getrieben sind, sehr hohe Ansprüche haben und das für sie auch zum Beispiel mir gegenüber auch wichtig ist, dass sie gut sind oder dass ich sie lobe. Also, ne, dass sie irgendwie in den Unterricht kommen und überzeugend sein wollen. Aber ich glaube, und wenn ich so gucke, die Projekte, ich bin ja freischaffend in Berlin tätig und die ich spiele, wenn sich gerade so ein Orchester zusammen neu findet teilweise, dann ist das immer so ein erstmal so ein
Abchecken
und gucken, dass man gut dasteht und so. Also ich finde, das kommt dann nach einer Weile wieder raus, dass alle, okay, jetzt ist irgendwie alles sortiert und dann geht's auch wieder um die Musik. Aber ich finde, am Anfang ist eine extreme Spannung da zwischen allen. Wer sitzt da neben einem? Natürlich, man freut sich ja auch immer, wenn man die Leute schon kennt, aber ich glaube, man freut sich nicht, also das soll jetzt nicht blöd klingen, man freut sich nicht nur, weil man die Leute gern hat, was auch der Fall ist. Deswegen lädt man sie ja wieder ein, aber auch, weil man weiß, wer neben einem sitzt und diese ganze Anspannung am Anfang so ein bisschen auch wegfällt, die ja dann auch Druck ausübt.
Ja, aber ist diese, also mir geht es darum, diese Profilierungssache, da gebe ich dir vollkommen recht, das gibt es im Profibereich genauso, das habe ich auch schon erlebt. Und aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es da schneller, wie du sagst, wenn das geklärt ist, dann um die Sache geht. Also ich erlebe das manchmal, wenn ich auf Workshops gehe von einem Musikverein und ich habe dann so ein Trompetenregister, dann kann ich, also da gibt es dann so diese Stereotypen. Da gibt es mindestens einen Trompeter, der schon sagt, seit 30 Jahren, er weiß, wie es geht und lässt sich nichts sagen, weil er mir zeigen will, dass er weiß, wie es geht und meistens ist genau derjenige, der es stört. Das meine ich damit. Also ja. Es geht da nicht um die Sache, sondern es wird einfach, man muss jede Woche dem Register zeigen und dem Dirigent, dass er es eigentlich am besten weiß, auch wenn er es gar nicht tut. Also das meine ich, also bei Profis ist, glaube ich, der Prozess einfach schneller. Da wird kurz, also was heißt kurz, aber da wird gecheckt und da wird der Platzhirsch halt gespielt, das gibt's, aber es geht am Schluss geht es dann doch eher um die Musik. Und das habe ich manchmal nicht immer so das Gefühl bei Amateurorchestern. Wie gesagt, das ist eine sehr provokative Aussage. Ich glaube, ich verliere jetzt Hörer damit.
Da fällt mir nur ganz spontan ein, ich will es auch gar nicht lang ausführen, das Thema, wenn man wenig weiß, denkt man viel zu wissen, wenn man viel weiß, hat man das Gefühl, ja, ja, gar nichts mehr zu kennen, zu können. Ne?
Ja, ja. Steffen, du nickst die ganze Zeit. Was denkst du denn?
Ich stimme euch da irgendwie zu und kann aber und auch nicht. Die, ja, irgendwie, ist das auch so ein Thema, was man so sehr kontrovers diskutieren kann. Sehr witzig fand ich, was Melina gesagt hat und habe auch überlegt, ob das mir so geht. Die Situation, wenn man in so ein Pool von Profimusikern oder irgendwie kommt und man kennt da keinen. Die Anspannung ist natürlich schon irgendwie da, wobei es ja eigentlich logischer wäre, sich einfach nur übers Musikmachen zu freuen. Aber diese Ebene von was sind das für Kollegen, mit denen ich da jetzt gleich rummucke oder rumspiele, die ist schon irgendwie da. Was ja auch wieder zeigt, und damit können wir auch gerne den Kreis schließen, was für mich ja auch wieder der Beweis ist, dass die Art von Teamwork in einem Ensemble ganz entscheidend ist tatsächlich. Weil sonst wäre mir das nicht so wichtig. Sonst würde ich einfach mit allen möglichen Leuten spielen und hätte nicht diese Nervosität vor dem Mucken. Und ob das jetzt im Laienbereich anders ist als im Profibereich, es ist also anders, ja, aber extremer, weiß ich nicht.
Ich glaube, das kann man auch pauschal nicht so sagen. Philipp, wie ist denn das bei dir, wenn du Mucken hast, wenn du zu Bands oder so gehst, ist es dann eher die Freude zu musizieren oder ist es dann auch erstmal so ein bisschen abchecken, wer was kann?
Das kommt drauf an. Also wenn ich ein Gig spiele, wo ich keine Probe vorher hatte, bin ich halt sowieso so krass mit Lesen beschäftigt, dass ich mir über wenig andere Dinge halt Gedanken mache. Aber trotzdem bin ich auch bei Steffen, der gesagt hat, man muss ja auf jeden Fall zufrieden sein, dass man jetzt einfach Musik machen kann. Und dann habe ich eben noch schnell, gegoogelt, was eigentlich Team, jetzt schließt sich der Kreis doch nicht. Also Team bedeutet auch Familie, Gespann oder Gruppe. So. Und dann, um nochmal, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wenn man Musik macht in einem Ensemble, dann ist es ja schon Teamarbeit. Also, dass die Teamarbeit besser wird. Also, da wäre halt mein Vorschlag, einfach mal in zu gucken, was machen denn Firmen halt so? Die haben doch bestimmt auch so teambildende Maßnahmen. Ich kann es nicht sagen, was sie machen, weil ich habe nie in der Firma gearbeitet. Aber wahrscheinlich haben ja Firmen teambildende Maßnahmen, damit, keine Ahnung, die Leute halt produktiver werden oder so oder halt besser zusammenarbeiten. Und vieles von dem, was sie machen, kann man bestimmt ja auch aufs Musikmachen übertragen. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist der Kreis leider nicht zu, ne? Jetzt geht's immer noch weiter mit dem Thema.
Das macht ja nichts. Ich überlege gerade, was so teambildende Maßnahmen sein könnten, die ein Orchester mitbringt. Aber das funktioniert ja dann wahrscheinlich tatsächlich nur in Amateurorchester, weil ich glaube, ein Profiorchester wird jetzt nicht erstmal einen halben Tag. Ich weiß, Steffen will jetzt schon wieder einhaken und sagen, doch, das könnte man.
Nee, für mich ist das ja gerade die spannende Sache. Und da möchte ich eine Lanze brechen für Musikerinnen und Musiker, die im Amateurverein musizieren. Weil ja genau der Gedanke, den wir jetzt gerade hatten, ja, man könnte teambildende Maßnahmen, aber man macht es ja im Profibereich nicht, weil keine Zeit, kein Geld. Vereine machen das schon fast aus Vereinszweck. Also ich meine jetzt nicht das Bierchen danach, was natürlich auch teambildend ist, aber genau diese teambildenden Maßnahmen, gemeinsame Auftritte, gemeinsame Veranstaltungen und so weiter und so fort, die finden sich da ja schon extrem wieder. Anni möchte widersprechen.
Nee, ich will nicht widersprechen. Ich wollte nur klar machen, dass ich, dass du mich nicht, also, was wollte ich jetzt sagen? Also eigentlich wollte ich nur klarstellen, dass ich nicht sagen wollte, nur weil es im Profibereich nicht gemacht wird, soll man das im Amateurbereich nicht machen. Falls das so rüberkam.
Sondern, genau das meine ich ja mit der Lanze brechen, dass das ja gerade unsere Stärke im Amateurbereich ist.
Und unsere Aufgabe, glaube ich. Dafür sind ja auch Vereine da. Also auch wenn die Musik natürlich als mit oberster Punkt steht, sind die anderen Sachen ja deutlich wichtiger. In einem Profiorchester sitze ich halt da, weil ich Geld verdienen will, muss. Ob es mir gerade gefällt oder nicht. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe in Würzburg zu studieren, war da ja gerade ganz, ganz viel Trouble mit dem damaligen Dirigent, der dann auch, also wegen sexueller Belästigung und bla, und auf jeden Fall die ganzen Orchestermitglieder haben da auch drunter gelitten. Und da komme ich halt dann nicht raus. Da muss ich halt dann da sitzen, ob es mir jetzt gerade passt, unter denen zu spielen oder nicht. Also.
Aber ich finde den Gedanken trotzdem spannend, dass man, also warum? Ich habe jetzt gar keine endgültige Aussage so wirklich, aber ich finde, einfach mal drüber nachzudenken, ob sich nicht auch lohnen würde, im Profibereich mehr über teambildende Maßnahmen außerhalb des Musizierens nachzudenken, im Sinne von, wir akzeptieren einfach, dass es ausreicht, dass Musik ja an sich eine teambildende Maßnahme ist, hier also vielleicht Potenzial verschenken und Sachen auflösen könnten, weil wir in einem anderen Rahmen natürlich andere Probleme oder andere Impulse verarbeiten können und dass das nicht vielleicht doch auch, ich wette, es gibt auch schon irgendwo solche Sachen.
Also ja, sicher, ich kenne nur nix.
Impulse mit reinbringen. Könnte ich mir richtig spannend vorstellen. Ja. Also Steffen, leg los.
Ja, nee, gerade auf der Ebene, auf der wir jetzt sind, gibt's ja tatsächlich nichts. Also das, was ich mache, ist ja auf Ebene von Probenarbeit, was natürlich auch da reinspielt, aber ja eher eine Arbeit am Mindset ist und nicht am konkreten, wie soll man sagen, konkreten Musizieren im Team, wie man es jetzt immer nennen will. Daher ist das so spannend und daher kreisen bei mir die Gedanken auch so darum.
Ja, aber dann haben wir doch eine Aufgabe für 2021. Wir konzipieren da einfach Workshops dazu. Mhm. Wobei mir gerade tatsächlich einfällt, Philipp, du kannst das vielleicht bestätigen, du warst ja länger dabei als ich im Landesjugendjazzorchester mit dem Harald Rüschenbaum. Ich hatte schon das Gefühl, dass der, wenn wir so Dinge gemacht haben und singen und hier irgendwelche Live-Kinetik-Übungen, sind das natürlich auch alles teambildende Maßnahmen.
Ja, das stimmt, ja, absolut. Kann ich nur bestätigen. Ich hatte auf jeden Fall immer hinterher das Gefühl, ich hatte nicht das Gefühl, hinterher hat die Band einfach besser gespielt. Punkt. Also ja, auch wenn es einem noch stimmt, so verrückt vorkam ich habe nicht verstanden, warum machen wir das jetzt. Mir kam es auch oftmals sehr esoterisch vor, aber jedes Mal war der Effekt einfach, dass die Band halt dann einfach danach besser gespielt hat. Und ja, ich hatte ihn auch mal darauf angesprochen, weil ich ja auch als Didakt quasi tätig bin, als Pädagoge, und habe ich gefragt, ja, kann ich das auch? Und dann hat er gesagt, ja, klar, das kann jeder. Aber ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich weiß nicht, was er da macht und wie er es macht. Es funktioniert auf jeden Fall und ist sehr, sehr spannend, ja.
Also ich muss dazu sagen, erinnere mich, wir haben das ja auch in dieser Musikschule Big Band gemacht, da warst du noch dabei, ja, gell? Ja, ja. Philipp. Genau. Und ich erinnere mich noch an zwei, drei Übungen, die wir da gemacht haben. Und ich habe die tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen an einem Probewochenende mit meinem Musikverein mal wieder probiert. In der Hoffnung, dass das Konzert stattfindet, was ja dann leider nicht stattgefunden hat, aus bekannten Gründen.
wollt ihr einmal konkretisieren, was ihr gerade meintet, um ehrlich zu sein?
Mit Live-Kinetik?
Ja, genau.
Kannst du das gut erklären oder soll ich das irgendwie versuchen zusammenzustammeln?
Also bei mir ist es halt auch schon so lange her. Ich habe da ewig nicht mehr mitgespielt. Und für mich kam sehr, sehr viele Sachen, also vielleicht, man könnte es halt mit Beispielen benennen. Ja, sag du mal, was du meinst. Dann versuche ich mich noch an was zu erinnern.
Okay, also ich glaube, es geht darum, dass du quasi, also es sind motorische Dinge, die auch was mit Wahrnehmung zu tun haben, und es kommen immer neue Dinge dazu. Also zum Beispiel, ich kann ja sagen, was wir gemacht haben. Wir haben einen Kreis gebildet und sollten uns erstmal irgendwie so rhythmisieren, dass wir gleichmäßig im Kreis laufen, ohne dass der Kreis zusammenbricht oder größer und kleiner wird irgendwie. Und das dauert meistens schon so ein bisschen, dass das auch gut funktioniert, bis dann jemand tatsächlich, das funktioniert, glaube ich, bei Musikern natürlich schneller als weil eigentlich kommt es aus dem Sport, weil die natürlich dann relativ schnell drauf kommen, wir könnten natürlich ein Metrum einfach nehmen und dann kann man links und rechts so laufen. Und dann, wenn das funktioniert, kommt dann zum Beispiel dazu, wir werfen uns einen großen Ball zu, ohne mit dem anderen, also quasi gegenüber, aber nur durch Blicke Kontakt nehmen, ohne dass du jetzt den Namen rufst oder so. Wenn das einigermaßen funktioniert, und währenddessen bleibt der Kreis in Bewegung. Wenn das funktioniert, kommt zum Beispiel ein zweiter Ball dazu, der deutlich kleiner ist, der eine ganz andere Wurfhaptik und so hat. Das dritte war dann, glaube ich, irgendein Tuch, das noch links rumgegeben wird, und ein anderes Tuch, das rechts rumgegeben wird, sodass du quasi relativ viele Aufgaben auf einmal zu tun hast, während sich der Kreis ja immer noch bewegt. Also ist jetzt zum Erklären, glaube ich, halb so spannend, wie wenn man es selber macht. Ich erinnere mich nur damals dran, dass wir das gemacht haben. Und wie du schon sagst, Philipp, die Band hat einfach
besser danach gespielt.
Ja, ja, weil einfach, glaube ich, in dem Fall dann die Aufmerksamkeit mehr geschult war.
Was ich in Erinnerung habe, ich kann mich an eine Probe erinnern, da haben wir, was ist das, irgend so eine Ballade gespielt mit vielen, vielen mehrstimmigen Klängen, einfach wo die ganzen, also wir reden jetzt von Big Band Musik. Ja, man hat sowieso ganz viele Bläser, die immer alles unisono spielen, oder halt auch eben, wie gesagt, 14-stimmig quasi spielen, ja. Und dann kommt zum Beispiel ein schwerer Akkord oder ein Akkord, der stimmt nicht. Und jetzt kann man natürlich immer hergehen und kann den ausstimmen und kann immer sagen, ja, der muss ein bisschen höher, der muss ein bisschen tiefer. Einfach sehr rational vorgehen. Aber ich kann mich erinnern, wir halten, was weiß ich, den Schlussakkord aus, und es hat nicht gut gestimmt, und alles, was damals der Harald gesagt hat, war, Überlegt mal, ist der Akkord mehr horizontal oder mehr vertikal? Das war alles, das war einfach nur eine Frage, die er gestellt hat. Und dann denkt erstmal jeder drüber nach, was meint er damit? Jeder, also im Gieren rattert es einfach. Und dann hat er gar nichts gesagt. Er spielt einfach nochmal und dann nochmal gespielt. Und auf einmal hat es besser gestimmt. Und danach denkst du dir so, was hat er jetzt gemacht? Ne? Also, komisch, also für mich aus meiner Sicht irgendwie esoterische Dinge, aber die halt komischerweise funktionieren. Das war zum Beispiel so ein Aha-Effekt, den ich hatte. Also an sowas kann ich mich erinnern. Einfach nur, dass so eine Frage gestellt wird, ist der Akkord eher horizontal oder vertikal? Und ich weiß bis heute nicht, was er damit meint. Aber es hat, in dem Moment hat es halt komischerweise funktioniert. Genauso wie, was mir auch noch eingefallen ist, ich glaube, das ist auch so ein pädagogischer Trick, dass du, wenn bestimmte Sachen nicht gut laufen, dass du die dadurch besser machst, dass du in anderen Themenbereichen erstmal arbeitest. Zum Beispiel das Timing ist schlecht und du arbeitest an der Intonation. Sobald die Intonation besser ist, ist auch automatisch das Timing besser. Und eigentlich macht es keinen Sinn, aber komischerweise funktioniert es manchmal. Ja, gut, ob das jetzt wieder teambildend ist, ist natürlich auch eine andere Frage. Aber das sind so Sachen, an die ich mich erinnern kann. Fand ich damals sehr spannend.
Also ich glaube, dass, bei den ganzen, auch bei so einer Frage geht es erstmal darum, um Aufmerksamkeitsverschiebung und sich manchmal vom Problem wegzubewegen, hilft ja manchmal das Problem glaube zu lösen, auch, als sich darauf zu versteifen. Aber ich glaube, sobald sich, und das ist ja, ist das nicht im Leben generell so, dass sobald ich die Aufmerksamkeit öffne und meinen Mitmenschen mehr mitnehme, dass ich dadurch enger zusammenrück, also doch teambildender bin?
Ja, das glaube ich auch. Vor allem auch in dem Moment, in dem man nach... Also mir hat mal ein Drummer gesagt, ab dem Moment, ab dem dein Kopf wirklich arbeitet, so ab dem du wirklich nachdenken musst und so, dann ist es eigentlich auch immer effektiv. Also ich kann das bestätigen. Vieles habe ich auch nicht immer verstanden, aber vieles hat funktioniert. Und von daher denk ich gerne an die Zeit zurück. Auf jeden Fall.
Aber vielleicht kann man das ja tatsächlich einfach deutlich weiter runterbrechen und mal weg von der Musik, sondern einfach in eine Beziehungsebene verlagern. Also sobald ich meinen, auch in der Ehe oder so Beziehung, also wenn ich meinen Partner wahrnehme, dann bin ich ja auch enger mit ihm.
Also ich bin diese Übung, ja. Das gleiche habe ich in dieser, vorhin hatte ich die Ballübung. Erwähnt hatte, das war auch so ein bisschen, bei mir war das ein Schauspielunterricht oder Kurs in der Gruppe, aber wir hatten eigentlich ähnliche Aufgaben und das ist ja das im Grunde, man also bei eurer Übung, wo alle laufen und dann noch immer mehr dazukommen, man spaltet ja die Aufmerksamkeit dann ganz viel, aber man bei diesem Ball zuwerfen, wenn das nur über den Blick geht, nimmt man ja auch wirklich Kontakt auf. Also man muss warten, bis derjenige halt guckt. Wenn nicht, muss man ihn irgendwie oder sie so anschauen, dass sie wirklich auch mitbekommt, dass ich jetzt loslegen will, was ja das Gleiche ist eigentlich wie Musik machen am Ende auch. Und ich glaube, dieses vielleicht als grobes Thema, was du ja auch probiert hast, mit den Beziehungen generell zu nehmen, dass man halt auch wieder überhaupt Kontakt sucht und aufnimmt und vielleicht ihn auch zulässt. Ne? Das ist vielleicht dann auch nochmal ein viel größeres Thema, wenn man jetzt immer mehr ins Digitale denkt und so. Und dann eben, was mich aber in der anderen Ballübung, die ich vorhin dazu erwähnt habe, halt auch nochmal wirklich irgendwie fast vom Stuhl gerissen hat, ist halt wirklich dieses, dass alleine durch einen Ballwurf ich eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte, eigentlich fast eine Stimmung mitbekomme. Also, oder eine bestimmte Energie von jemandem bekomme, ob die jetzt sauer ist, ob die jetzt fröhlich ist, ob man jetzt ausgelassen ist und zu dem Ball so whoops, so einmal mit so einem Schwung rüberspielen. Man bekommt so viel Information über halt einen Ballwurf. Das hat mich auch total fasziniert. Und das halt in dieser Musik gesehen, auch wieder, wie stelle ich den Kontakt her?
Das ist total spannend. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Aber wenn du das jetzt erzählst und ich stelle mir jetzt zum Beispiel meine Schüler in der Schule vor, wir würden jetzt einen Ballwurf machen. Ist tatsächlich ganz viel Information drin. Da hast du auch jetzt wieder natürlich Klischee gedacht, aber da hast du den Sporttyp, der wirft natürlich besonders cool, weil er natürlich was damit ausdrücken will. Dann hast du aber vielleicht das verschüchterne Mädchen, das entweder Angst vor einem Ball hat oder sich oder Angst hat, jetzt komisch zu werfen, weil es nicht schafft. Ist tatsächlich so. Und jetzt, wo du das sagst, da ist ganz viel Information über die Persönlichkeit drin. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, und auch, aber, Entschuldigung, dabei sind ja zwei Rollen spannend. Also, wenn du hin und her wirfst. Zum einen wirfst du, aber die andere Person passt sich auch an. Das ist ja auch in diesem, kennt ihr dieses Macht-, dieses Mächte-Modell, wo man, also es gibt so ein Modell, wo zwei Leute aufeinandertreffen und die eine bestimmte Machtposition gegeneinander haben. Oder auch, nehmen wir es mal erstmal mit einer bestimmten Auftreten aufeinandertreffen. Und je nachdem, wie die eine Person reinkommt, nehmen wir mal zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, wird die andere Person sich anpassen. Also man ist da gar nicht so frei in der Wahl. Und das ist halt auch bei dem Ball dann letztendlich das Thema. Ich habe bei mir dann als Empfangende von diesem Ball halt auch gemerkt, ich bin nicht mehr so unbedingt frei in dem, wie ich den Ball spiele. Also ich muss mich schon aktiv dagegen stemmen, wenn mir jemand jetzt den richtig volle Kanne zuwirft. Und ich ihn dann kriege, dann bin ich eher dazu geneigt, ihn genauso zurückzuspielen.
Steff, du wolltest noch was sagen.
Wollte ich das? Nee, hat sich, glaube ich, erledigt. Ach, in der Schule ist das ja mit dem Ball immer Thema, wenn Papier geworfen wird im Papierkorb. Da habe ich gerade dran gedacht, deswegen, da wollte ich, das war's schon. Wo ich ja immer sage, man muss von unten werfen, da gehen aber auch ganz verschiedene Theorien um. Das würde jetzt aber zu weit führen, da müsst ihr halt wirklich mal in meinen Unterricht kommen.
An der Schule. Sehr gerne. Ich komme auch gerne in deinen Unterricht, aber wir haben nie versetzt Ferien, gell?
Wahrscheinlich nicht und im Moment unterrichte ich nur Informatik. Ich weiß nicht, wie spannend das für dich wäre.
Doch, das macht nichts. Glaube ich. Ich verstehe zwar nichts, aber mir geht es ja nicht um den Stoff, sondern eher, wie du handelst.
Ja, wir können ja aber auch diese neuen Medien dafür nutzen.
Diese neuen Medien?
Diese. Das soll ja gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen.
Ja. Da wird ja gerade ganz viel Geld ausgegeben, habe ich gehört. Ja. Aber das wird jetzt, glaube ich, ist jetzt so ein Lehrer-Ding. Lass mir das lieber.
Darf ich noch was zu dem Ball Bälle schmeißen sagen?
Sehr gerne.
Ja, es gibt eine Friends-Folge, wo die, glaube ich, den ganzen Tag sich den Ball immer hin und her schmeißen.
Das stimmt.
Das war es aber schon, wollte ich nicht sagen.
Also, okay, also dann passt das doch, was ich vorhin gesagt habe, dass du genauso viel über Film und Serien weißt wie über Musik.
Ja, du hast sofort gesagt, ja, stimmt. Also kennst du die Folge ja wohl auch.
Ja, klar. Ja, Friends habe ich 7-mal durchgeguckt, glaube ich. Also. Steffen schüttelt den Kopf.
Ja, Filme ist bei mir ganz schlecht. Ich kann Filme geguckt haben, habe ich eine Woche später wieder vergessen und du kannst mir den nochmal vorspielen und ich würde sagen, jo, habe ich noch nie gesehen. Also Filme, Serien, ganz, ganz schlechtes Thema bei mir.
Müssen wir ja nicht drüber reden. Aber ist jetzt dein Ausgangsthema Teamwork soweit?
Ich habe das Thema, also ich fand das jetzt schon sehr gewinnbringend, mit euch darüber zu reden. Wobei das ja gar nicht meine Intention war, hier ein Thema zu setzen. Also,
aber du hast an der Umfrage teilgenommen.
Ja, aber okay, ich nehme einfach nie mehr an irgendeine Umfrage von dir teil. Was hältst du davon?
Das ist ja Quatsch.
Ich habe gestern schön auf dem Sofa gesessen, habe das gesehen, habe gedacht, schreib's einfach mal rein. Ohne weiter drüber nachzudenken. Jetzt im Nachhinein bereue ich das natürlich sehr. Es tut mir leid.
Ich fand das Thema jetzt ganz gewinnbringend. Wenn da keiner was zu sagen hat, würde ich sogar noch auf ein zweites Thema kommen, was auch sehr hoch bei den Zuhörern war. Und jetzt wird's kritisch, glaube ich. Musik in Krisenzeiten war ganz oben.
Wollen wir den Spendentopf ankurbeln?
Ja, entweder das, keine Ahnung, also das hat sich auch lang die Waage gehalten zwischen ja, interessant und nein, nicht so interessant, weil ich glaube, dass das schon gerade sehr spaltend ist, weil das natürlich ganz hoch jetzt auch im Kurs ist und ich weiß nicht, ob da jeder noch Lust hat, drüber zu reden. Wie ist das bei euch?
Also ich kann ja mal von einem ganz anderen Zeitrahmen sprechen. Ich beschäftige mich ja auch noch mit oder forsche zu denen oder spiele sie auch Komponisten und Komponistinnen und Musiker und Musikerinnen aus der NS-Zeit, also die damals verfolgt oder verboten waren, weil sie bestimmte Musikstile, also weil sie nicht das, der Regierung, also den Nazis von dem Musikstil zum Beispiel entsprochen haben oder auch, weil sie jüdisch waren, also jetzt mal um so zwei präsente Beispiele zu nennen. Und was ich halt immer wieder auch spannend finde, wenn man sich eben mal mit dem Leben auseinandersetzt oder auch die mit den Leuten spricht, und ich durfte auch schon ein paar treffen, das war immer ja sehr besonders, die Menschen zu treffen, wenn man natürlich irgendwie denkt, das Leben war ja wirklich, also möchte man nicht tauschen. Und wenn man sie, also ich gerade zwei Frauen habe ich getroffen vor ein paar Jahren, Esther Bejorano und Ursula Mamlock, die so lebensfroh waren. Und wenn man die Lebensgeschichten mal anguckt, dann, oder zumindest bei vielen, gibt es gleiche Sachen, dass Musik ein Teil war, wie sie, also wie so ein fester roter Faden, der sich da schon in dieser Zeit eben mit lang gesponnen hat und sie dadurch auch irgendwie immer wieder, so ist mein Eindruck, halt etwas hatten, was halt immer begleitet hat, das ganze Leben. Ob jetzt auch nach dem Krieg oder davor, wo sie Kinder waren, oder auch dann eben durch die schweren Zeiten, dass sie dadurch was emotional verarbeiten konnten, dass es irgendwie auch einen Inhalt gab. Und dass es vielleicht auch manchmal relativiert hat, weil man halt schon was hatte, was auch konstant war. Also relativiert nicht im Sinne von, natürlich war es so grauenvoll, wie es war in mancher Hinsicht, auch die Lebensgeschichte. Aber wenn wir uns auch gerade heute so den Tagesablauf angucken, überrascht mich manchmal selber auch, wie viel Alltag neben dem ganzen Wahnsinn eigentlich Platz hat.
Das habe ich gerade auch gedacht, wo du das gesagt hast, Melina. Weil man ja oft bei so Zeitzeugen und so auch überlegt, boah, wie schlimm muss das gewesen sein und was bestimmt auch alles schlimm war, das will ich jetzt, versteht mich nicht falsch, ne? Aber ist ja schon auch irgendwie interessant, inwiefern so eine Normalität sich auch entwickelt. Also ich weiß gerade nach den Sommerferien, wo ich wieder aktiv in die Schule auch wieder reingegangen bin, habe ich auch gedacht, wie soll das werden? Das ist ja alles ganz, muss alles ganz schwierig sein. Aber man gewöhnt sich ja schon irgendwie dran. Und zumal ist es jetzt auch so eine lange Zeit, jetzt in dem Fall. Und ich glaube, in der NS-Zeit mit den Kompositionen, ich glaube, dass sich natürlich da nochmal widerspiegelt, inwiefern sich so eine Krise natürlich auch auf Ausdrucksgestalten in der Musik widerspiegeln können, aber eben auch nicht müssen. Also es gibt ja durchaus auch Komponisten, die mit ihrer Musik eigentlich so einen Ausflucht aus der Krise versuchen zu generieren. Aber es gibt auch Komponistinnen und Komponisten, die genau das ja zum Mittelpunkt ihrer Komposition machen oder ihres Musizierens ja allgemein eben auch.
Mhm. Ja, das mit der Normalität, das wie du schon sagst, man gewöhnt sich da relativ schnell an irgendwas. Also ich merke das auch in der Schule. Und was ich zum Beispiel, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, das war, glaube ich, aber schon im Sommer, als ich mir ein YouTube-Video angeguckt habe und festgestellt habe, das ist total banal jetzt im Vergleich zu deinem Beispiel mit der NS-Zeit, aber allein mal ein Ensemble zu sehen, das plötzlich, also das wieder eng zusammensteht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Was stört mich gerade? Bis ich dann drauf kam, dass das ja gerade nicht normal ist. Also das ist so eine Kleinigkeit, die sich so schnell eingeschlichen hat, dass es ja jetzt irgendwie im Moment normal ist, dass man so weit auseinandersitzt.
Ja. Ich habe das bei Begrüßung. Ich habe gestern einen Film geguckt, dessen Namen ich euch natürlich nicht.
Schade, ich wollte nämlich gerade nachfragen.
Ja, nee, da. Aber wo dann sich umarmt wurde bei der Begrüßung. Und man sofort so denkt, nee, stopp, das geht so nicht.
Sieht irgendwie komisch aus, ja.
Ja, genau, also ist wirklich verrückt. Und manchmal denkt man auch, also irgendwie ja auch bei so anderen Sachen, ne, jetzt mit Essen zum Beispiel, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, am Buffet irgendwie, man hat auch eine andere Einstellung dazu und denkt sich auch so, so ganz hygienisch war das früher auch irgendwie alles nicht. Wo man ja seine Haltung zu haben kann, wie man möchte. Aber es ist schon teilweise ungewohnt, so einige Sachen, so gerade Begrüßungssachen und wie lange habe ich jetzt keine Hände mehr geschüttelt? Das ist schon echt verrückt alles.
Ja. Aber um jetzt nochmal zu kommen, dass Musik eine Konstante ist und jetzt eine Brücke zu heute zu schlagen, deswegen finde ich es gerade auch sehr schade, dass halt einfach Musik nicht mehr stattfinden darf in der Gruppe. Also ich glaube, dass tatsächlich, dass es vielen fehlt, einfach gemeinsam Musik zu machen. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal auf Laienmusiker zurückkommen, dass das denen natürlich einen ganz, ganz großen Halt auch im Alltag gibt, einfach einen festen Tag zu haben. Ich gehe zur Probe, ich treffe da mit Menschen, die ich gerne treffe, und aber auch dieses gemeinsame Musizieren, was auch Halt geben kann in so einer Krise.
Das sehe ich so wie du, Anni. Und ich möchte nur einen Gegenaspekt reinbringen, der nicht ganz ernst gemeint ist. Gibt's nicht auch Wichtigeres als Musik machen? Also das ist bei mir, bei solchen Diskussionen manchmal kommt mir das zu kurz, dass halt gesagt wird, ja, wir müssen wieder Musik machen, weil dadurch geht ja ganz viel verloren, dass wir jetzt keine Musik machen dürfen. Was ja auf jeden Fall so ist. Ich meine, ich habe auch Musik studiert und Musik ist auch großer Teil meines Lebens. Es ist einfach auch so. Aber ist es nicht gleichzeitig auch so, dass das uns jetzt diese Krisenzeit auch zeigt, dass es eben auch noch viel wichtigere Sachen gibt? Beispiel Gesundheit, die jetzt eben auch, also die jetzt eben Riesenstellenwert im Moment auch hat. Und ich bin da manchmal so, schrecke ich dann so zusammen und denke so, ja, jeder kann so sein, also die Sportler sagen, Sport ist wichtig, die Musiker sagen, die Musik ist wichtig. Und im Endeffekt müssen wir uns doch alle darüber einig sein, Gesundheit ist im Moment jetzt sehr, sehr, ist immer wichtig, aber spielt jetzt eben eine große Rolle und müssen wir sehr auf uns aufpassen. Und ich denke mir dann manchmal, ja komm, es gibt auch wirklich Wichtigeres und dann lässt man es jetzt halt mal.
Da gebe
aber
ich dir,
wie gesagt, einfach nur
ja.
den so Gedanken
ist es,
zu öffnen.
Aber ja. So ist es ja auch. Wir machen ja keine Musik wegen der Gesundheit, ist ja offensichtlich.
Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Will aber noch einen Aspekt reinbringen, nämlich die mentale Gesundheit, die da, glaube ich, auch auf jeden Fall drunter leidet. Also ich will alles andere überhaupt nicht klein machen und so, und ich sehe das genauso und finde es genauso wichtig. Aber ich glaube, manchmal wird es unterschätzt, was das doch auch mental bewegen kann. Melina.
Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch, also ich meine, das ist jetzt vielleicht auch eine Typfrage, aber ich finde es manchmal auch ganz schön, dass man nochmal anders denken kann, auch über seinen Beruf, im Sinne von, dass man nochmal sich mehr darum kümmert, warum man das, also was einem wirklich jetzt auch fehlt, warum man das macht. Es ist natürlich, dass es so lang ist, bin ich voll bei dir, Anni, dass man sagt, okay, ja, also das nimmt ja dann auch halt schon immense Auswirkungen, man weiß es jetzt vielleicht auch noch gar nicht, aber so generell finde ich diesen Aspekt von, man kann, also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass was mir auch wirklich fehlt, ist dieses mit vielen verschiedenen Leuten, also mein Beruf finde ich auch deswegen so toll, das war mir vorher nicht so klar, weil ich so viele verschiedene Leute treffe und weil ich so viele verschiedene Orte besuchen kann. Und das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst. Also man ist dann halt mal zu der Probe dahin gefahren, zu dem Konzert dahin, dann war man mal eine Woche da oder so. Und dass mir das so viel wert ist, ist mir halt jetzt dadurch bewusst geworden. Um es jetzt mal positiv irgendwie nochmal was rauszuholen.
Ich fand das heute Morgen so witzig. Ich glaube, heute Morgen war es, wo die Alexandra Link hat irgendwie einen Facebook-Post rausgehauen nach dem Motto, was ich vermisse, ist unter anderem nicht nur die Workshops, sondern auch das Frühstück im Hotel. Das fand ich so witzig, weil das ja irgendwie auch was ist, was so eine Reisetätigkeit als Dozent oder als Musiker ja irgendwie auch ausmacht. Ich meine jetzt, klar, jeder hat da so seine Routinen und für den einen gehört halt das Frühstück beim Hotel da irgendwie total wichtig bei zu. Ich kann das super nachvollziehen, aber das sind halt Sachen, die tatsächlich auch weg sind, ne? Jetzt erstmal. Und ich finde das auch so, wie Melina gesagt hat, irgendwie schon witzig oder auch sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen, was im Moment der Mangel ist, den man verspürt.
Ja.
Mhm. Also ich hatte das letzte Konzert, was ich gesehen habe, war quasi kurz vor dem ersten Lockdown. Ich glaube Ende Februar war das. Und da habe ich eine Band gesehen, die ich super geil finde. Und es war mega, also war halt ein Wahnsinnskonzert. Und es ist jetzt ein Dreivierteljahr her und ich zehre quasi immer noch davon. So, das war das letzte Konzert und es ist immer noch so in meinem Kopf drin. Und auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, aber davon denke ich gerne dran zurück. Das bedeutet mir was. So, das war das letzte Konzert und jetzt aus bekannten Gründen geht sowas halt im Moment nicht mehr. Umso mehr habe ich aber auch gesagt, als dieser Lockdown losging, wird, glaube ich, wenn die Pandemie vorbei ist, wird einfach umso mehr eine größere Dankbarkeit einfach da sein, wenn wir wieder Musik machen dürfen mit anderen Menschen zusammen. Und ich freue mich riesig drauf und ja, dass es im Moment nicht geht, ist natürlich frustrierend, aber es ist ja auch absolut klar, warum es einfach nicht geht. Und also Frustration, ja, ist, denke ich mal, klar, dass es bei jedem ist. Manche regen sich auch richtig drüber auf, was ja natürlich auch okay ist, kann ja auch jeder machen, wie er will. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, du hast ja auch schon gesagt, die Gesundheit steht eben an erster Stelle, dann ist es eben so. Und wir leben ja dann auch wieder in der Zeit, wo ich mir denke, ich kann mit einem Mausklick kann ich jedes Lied mir anhören, was ich will. Ich kann in der Pandemie so viel Musik hören wie nie zuvor. Weißt du? Also es ist ja eigentlich, es ist ja nicht so, dass die Musik uns verloren geht. Die Musik ist ja trotzdem noch da. Also wir können ja ganz viel hören. Und wir können ja auch immer noch alleine Musik machen. Das geht ja auch. Also natürlich vermisst man es, mit anderen Leuten zu spielen, aber alleine kannst du ja den ganzen Tag Musik machen. Also es ist ja nicht so, als wäre das komplett weg.
Und ich glaube, wir haben unser Repertoire ein bisschen erweitert. Also nicht unser musikalisches, sondern unser Handlungsrepertoire. Wie zum Beispiel, wie wir es jetzt machen, Gespräche führen, Workshops mal eben so machen. Melina zum Beispiel hat bei mir in meinem Orchester vor, sagen wir mal einen Monat, wann war es, Melina? Wir sagen mal einen Monat. Ja. Einen Workshop gemacht in meinem Orchester auf digitale Art und Weise. Das wäre vorher, sagen wir mal, nicht so einfach möglich gewesen. Da hätte Melina jetzt aus Berlin kommen müssen und hier und da. Und so hat man es Dienstagabend mal eben für 2 Stunden gemacht. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, die wir jetzt kennengelernt haben, wo wir Positives und aber eben auch Negatives dran gelernt haben. Aber ich glaube, dass man es eben auch viel ausprobieren muss, um eben auch wirklich kritisch nachfragen zu können. Und ich glaube, dass sowas wie Videokonferenzen oder Workshops per Videokonferenz, also digitale Workshops, dass das auch irgendwie bleiben wird. Nicht nur, auf gar keinen Fall, aber ich glaube, dass man das, dass das was sein kann, was wir mit in unser Repertoire nehmen.
Das glaube ich auch. Also, dass da irgendwas davon übrig bleibt, auf jeden Fall. Weil das auch eine zeitliche Komponente ist, glaube ich. Also, nehme mir mal vielleicht 2 Stunden eher Zeit oder schafft das, einen Online-Workshop zu nehmen als 2 Stunden plus an und Abreise.
Das ja, und bei zwei Stunden an und Abreise denkt man ja schon wieder drüber nach, ach komm, nee, dann 2 Stunden und so, dann macht man es ja eher gar nicht, ne? Also dass man da, also diese Komponente finde ich ja persönlich sehr, sehr spannend zurzeit. Aber auch der Austausch, ich sag mal, wir vier, wir werden ja gut, man kann es jetzt so nicht sagen, du hättest uns wahrscheinlich trotzdem auch zum Zoom-Gespräch eingeladen oder so, also auch wenn Corona nicht da gewesen wäre, aber man macht es jetzt mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit.
Das auf jeden Fall, wobei ich oft immer noch am Überlegen bin, ob wenn Corona vorbei ist, oder wir hätten uns ja auch eigentlich irgendwo in der Mitte treffen können. Was ich auch spannend fände, wenn wir das vielleicht nach der ganzen Schoße irgendwann mal hinkriegen.
Dann schiebe ich vielleicht kurz noch ein. Ich finde das auch super spannend. Also ich glaube, dass da auch viel Potenzial ist, auch so für Studierende, ach eigentlich überall, dass man ja auch auf einmal die Möglichkeit hätte, jemanden aus Amerika für einen Workshop. Also warum war das eigentlich, warum hat man das vorher noch nicht viel, viel mehr so gemacht? Einfach mal als Professor jemanden, keine Ahnung, aus Amerika, von der Julia zum Beispiel, meinen Vortrag zu seiner Art von Brahms oder was weiß ich was mal einzuladen, ja, dass man irgendwie auch noch mal ein bisschen was anderes kennenlernt oder man hat sich da wirklich, ich weiß noch, wir sind auch teilweise durch Deutschland gefahren zum Klarinettenbauer natürlich und dorthin zum Blättermachen, gut, das war dann auch immer mit Action verbunden, aber es war eigentlich, also das muss man vielleicht noch vor Ort machen, aber andere Dinge wären ja auch durchaus möglich gewesen, ohne dass man jetzt dass man da vor Ort hätte sein müssen. Und was ich noch mal kurz zu Philipps Kommentar sagen wollte, weil du meintest, sozusagen nach Corona hätten wir dann mehr Dankbarkeit, also sind die Leute viel, viel dankbarer dafür, dann auch ins Konzert gehen zu können. Ich habe irgendwie so das Gefühl, und da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, dass das schon auch so eine Frustration über die Wertschätzung von Musik im Allgemeinen so, sag ich mal jetzt ganz provokant, in Deutschland herrscht. Also was ist Musik wert? Was ist Musik wert? Wie gewertschätzt fühlt man sich als Künstler, Musiker in der Gesellschaft? Und dass das so eher diese, also sag ich jetzt mal so ganz provokant wirklich, diese Kirsche oder das i-Tüpfelchen kommt jetzt obendrauf und jetzt wird es halt noch, also jetzt dürfen wir auch nicht mal mehr unsere Arbeit machen. Und das wäre ja toll, wenn sich das am Ende so wendet, dass die Leute dankbarer oder sich und die Künstler und Musiker sich dann auch mehr gewertschätzt fühlen. Und wenn sich das jetzt treffen würde.
Und gleichzeitig ja auch das Problem, das habe ich mal mit einem Kollegen, der beim Sinfonieorchester irgendwie mitarbeitet, gleichzeitig auch das Problem, dass alles irgendwie jetzt kostenlos sein muss, ne? Also jedes Konzert muss über einen YouTube-Stream gehen, ohne irgendwelche Bezahlung und so. Das kann man auch gut und schlecht finden. Das Gute ist natürlich, dass jeder sich jetzt irgendwie überall reinhören kann, wo er möchte. Aber Geld verdienen tut man damit halt irgendwie auch nicht, ne? Also wenn wir jetzt Geld verdienen mit Wertschätzung nicht ganz gleich ziehen, aber natürlich hat es irgendwie miteinander zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Also zwei Sachen dazu, weil du sagst, kostenlos, das ist mir, ich glaube, gestern oder vorgestern, und ich war ein bisschen schockiert. Der Nordbayerische Musikbund hat einen Post gemacht mit Schlagzeugworkshop und dass sie das jetzt irgendwie auch digital versucht haben zu machen. Und ich kenne auch beide und das ist so ein regelmäßiger Workshop und fand es gut, dass sie das so probiert haben. Und dann war aber unten gleich der erste Kommentar, gibt's das dann auch auf YouTube zum Nachsehen? Wo ich mir gedacht habe, nein, also die zwei machen das jetzt seit Jahren. Da gehen Menschen hin, warum soll das denn jetzt plötzlich auf YouTube sein? Dafür haben, also die haben auch studiert und die geben ihr Wissen weiter, ihre Erfahrung. Warum soll das denn jetzt auf YouTube plötzlich kostenlos sein?
Ja, und es ist, sorry, wenn ich da ganz kurz reingrätsche, sind ja zwei Gedanken. Einer ist rein wirtschaftlich, natürlich nicht auf YouTube, weil dann wird ja nächstes Mal keiner mehr den Workshop buchen. Der andere Gedanke ist aber eben auch das Selbstverständnis eines Workshops. Ich gehe da hin und mache das mal irgendwie. Und auch gerade im Digitalen hat sich jetzt, glaube ich, viel mehr verstärkt. Ein Workshop ist etwas, wo ich frontal Wissen zugeworfen bekomme. Und genau dem soll es ja nicht sein. Und genau. Eigentlich müsste man ja dahin kommen zu sagen, ein Workshop ist ein wirklicher Workshop, also eine wirkliche Werkstatt, wo man zusammenarbeitet und jeder ist anders, jeder Workshop. Genau. Und diese Selbstverständlichkeit des Frontalen ist, das verschiebt sich jetzt, glaube ich, schon sehr zu, dass das wieder, also ich sag mal, Frontalgeschichten sind jetzt, glaube ich, wieder auf einmal stärker im Kommen, obwohl das nicht sein sollte, meiner pädagogischen Grundhaltung her.
Aus dem Zeitgeist natürlich geschuldet.
Ja, aber wenn ich möchte, kann ich ja auch Möglichkeiten finden, einen wirklichen Workshop auch digital zu machen, ohne Vorlesungscharakter. Aber was gar nicht mit dem Schlagwerk zu tun hat, sondern genau das, was du sagtest eben, diese Selbstverständlichkeit, die dahinter ist. Wenn das schon digital macht, dann schmeißt es doch auch direkt in YouTube rein.
Genau. Und die zweite Sache zur Wertigkeit für Musik. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, habe ich mit einer 9. Klasse ein kleines Rollenspiel gemacht. Wir haben erstmal generell drüber gesprochen, wo sie sich in ein paar Jahren sehen, was sie verdienen wollen. Dann haben wir mal geguckt, wie hoch sind denn Lebenskosten, und so, und dann sind sie erstmal erschrocken, wie viel am Schluss übrig bleibt. Das war Nummer eins. Und dann haben wir ein Rollenspiel gemacht, ausgehend von verschiedenen Musikern. Dann auch Streaming-Angebot, was dann eigentlich unterm Strich rauskommt. Und dann ist ganz vielen erstmal aufgefallen, oh, das ist ja gar nicht so toll, irgendwie, wenn ich da, also wie viel Klicks ich auf Spotify brauche, damit sich das tatsächlich lohnt, damit ich sagen kann, ich habe Ich habe Geld verdient und ich kann davon leben. Und dann auch die Diskussion einhergehend, okay, seid ihr denn jetzt, wenn ihr das wisst, bereit, mehr Geld auszugeben, dann auch für ein Live-Konzert, weil ihr wisst, dass da hinten dran ja eine ganze Existenz hängt und nicht einfach nur, okay, ich gucke mir den halt an auf der Bühne und beschwere mich dann drüber, dass das Ticket oder das oder die Eintrittskarte halt irgendwie jetzt 10 Euro mehr kostet als noch letztes Jahr. Das war ganz spannend. Da war auch zu sehen, dass es bei einigen hat da echt, glaube ich, ein Prozess angefangen, mal drüber nachzudenken, weil das ja vielen nicht bewusst ist. Und für einige war das aber auch so ein bisschen, ja gut, da kann ich ja nichts dafür. Ist ja jetzt so wie es ist, dann konsumiere ich das halt auch. Und ich bin mir tatsächlich nicht ganz so sicher, ob dieser Denkprozess, den du vorhin meintest, Melina, wirklich einsetzt, dass wir am Schluss da rauskommen, dass wir sagen, Musik müsste mehr wertgeschätzt werden. Da bin ich mir sehr unschlüssig.
Ja, mir fällt dazu spontan ein, ich glaube, da können wir, oder man ist ja so von der ersten Musik von den Eltern geprägt und auch irgendwie kommen bei mir bei Musikerbildern eigentlich mehr so diese Reportagen über Musiker, die meine Eltern gehört haben. Ich weiß irgendwie nicht warum, aber so ist es so ein bisschen.
Was war das?
Naja, zum Beispiel habe ich sowas wie, jetzt habe ich letztens war doch diese schreckliche Geschichte mit Michael Jackson, was da alles aufgedeckt wurde. Da hatte ich mich vor ein paar Wochen irgendwie mal mit beschäftigt. Und also so diese Bilder von den, also was für mich da immer dranhängt, ist diese so viele Platten, so viel Geld und nicht, dass es das heute nicht mehr gibt, aber das Geld wird ja anders generiert und das hast du ja so toll auch mit deinem Beispiel da wahrscheinlich auch gezeigt, im Sinne von CD ist ja mittlerweile nicht mehr das, womit man Geld verdient und auch in der, wenn wir jetzt mal in die Klassikbranche gehen und ich weiß nicht, wie es im Jazz ist, aber ich weiß von der Klassikbranche, dass ja die CDs auch von den wirklich großen Namen, die holen sich vorher Finanzierungsmöglichkeiten, die werden dann von irgendwelchen Firmen und so gesponsert, dass diese CD gepresst wird und am Ende verdienen sie eigentlich nur mit den Konzerten, also nur, ne? Aber deswegen werden natürlich auch die Konzertkarten immer teurer und was ich aber eher so höre, ist, dass man sich eher beschwert, Wahnsinn, die kosten jetzt ja so viel, die Karten im Verhältnis zu damals und dass, glaube ich, irgendwie die Lücke gerade noch nicht geschlossen wird von, ja, weil du für deine Musik gerade so wenig zahlst, bezahlst du dann halt für den Live-Act eigentlich viel, viel mehr am Ende, dass es aber nicht teurer wird, weil ich meine, was hat man für CDs oder Platten oder ne, was, wenn ich so an meinen Vater denke, der so viel CDs und Platten und was weiß ich gekauft hat, ich möchte nicht wissen, was das für ein Wert war, der dann da auch in dieser Wand drin stand.
Ist die Frage, ob sich das nochmal ändert.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du von Michael Jackson sprichst, also der war ja der erfolgreichste Musiker zu der Zeit. Und wenn du das mit den heutigen Musikern vergleichst, die so wahnsinnig erfolgreich sind, also ich glaube nicht, dass es denen finanziell schlecht geht. Also habe ich gelesen, dass irgendwie Justin Bieber mit seiner Welttournee 21 Millionen oder so verdient hat. Also es ist ja nicht so, nur dadurch, dass er jetzt kein Geld mehr verdient durch CDs verkaufen, dem geht's trotzdem noch sehr, sehr gut. Also wenn man es mal vergleicht mit diesen, wenn du in dieser Größenkategorie sprichst. Und in den 80er Jahren gab es bestimmt auch Musiker, die auch wenig verdient haben, obwohl man zu der damaligen Zeit noch mit Platten und CDs verkaufen noch Geld verdienen konnte. Also wahrscheinlich hat sich ja gar nicht so sehr verändert, sondern eben nur die Art und Weise, wie man eben Geld verdient. Aber gut, ich bin kein BWLer, eigentlich kenne ich mich damit gar nicht aus. Ist einfach nur eine Theorie. Melina, hattest du mich vorhin noch was gefragt, wie frustriert ich bin? Oder war die Frage an mich gerichtet?
Nee, an euch alle, dass ich so, kannst du gerne auch noch mal was zu sagen, im Sinne von, ich habe das Gefühl, dass sich so eine mehrjahrzehntige Frustration jetzt auch noch mal an so einen Gipfel kommt in der Musikerwelt im Allgemeinen.
Ja, ich hab gerade eben drüber nachgedacht. Also am Anfang war ich sehr frustriert, weil die Konzerte halt, die sind einem ja vor der Nase abgesagt worden, die ja im Kalender alle drin standen. Ja, und das ging ja dann sehr, sehr plötzlich. Also ich kann mich erinnern, dass ich ein Konzert hatte, ich hab drei Vereine und ich hätte mit allen drei ein Frühjahrskonzert gehabt im März. Und eins hat stattgefunden und zwei nicht. Ja, und das hat schon sehr, sehr, also da, das sitzt immer noch tief. Das war schon sehr frustrierend. Das ist dann über das Jahr verteilt ein bisschen besser geworden. Also im Moment bin ich nicht mehr ganz so frustriert. Es geht eigentlich. Ich denke an den Satz, den Jens Spahn gesagt hat. Der hat gesagt, der Spielverderber ist das Virus. So. Und da kann man ja machen, was man will. Also es ist ja dann so der Punkt, da nützt halt auch nichts mehr, frustriert zu sein. Ne? Es ist ja vollkommen klar, warum das so ist. Und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, wenn ich in einem Club oder so ein Gig hätte oder so, ja, ne, wo sollen denn die Viren halt auch hin? Also das ist ja vollkommen verständlich, dass es nicht stattfindet. Zur Wertschätzung, ja, da ist auch noch ein bisschen Frustration da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so überrascht. Also das hatte ich eigentlich mir vor der Pandemie schon gedacht, dass die Wertschätzung bei Künstlern einfach nicht so hoch ist in unserem Land. Also das hat mich gar nicht so sehr getroffen, ganz im Gegenteil. Ich fand es eher schon lustig, so nach dem Motto, ja, jetzt sieht man es halt mal, jetzt sehen es einfach mal alle so. Sehen einfach mal alle, was wir quasi wert sind, quasi so in dem Land.
Ich wollte da kurz noch was zu sagen, weil, oder mal eine kritische Gegenfrage stellen. Ich habe darauf auch überhaupt keine Antwort, aber ich habe ein Buch gelesen über isländische Frauen, ging es irgendwie um verschiedene, und da ging es aber auch, also die Autorin hat sehr hervorgehoben, was auch für Musikern, weil da Björk auch dabei war, dass sie sozusagen Künstler in Island ja besonders fördern, weil sie auch, glaube ich, vom Staat Unterstützung, regelmäßige Gelder bekommen, um sozusagen die Kunst zu unterstützen. Und ich saß mit dem Buch und dachte mir, das ist ja irgendwie interessant, das ist da sowas, das ist auch eine deutsche Schriftstellerin, also ich habe gedacht, warum hebt sie das jetzt so stark hervor? Weil im Grunde in Deutschland haben wir ja auch ganz, ganz unterstützende Einrichtungen für die Musiker. Zum Beispiel die KSK. Also das ist ja unfassbar gut. Ich habe eine sehr gute Freundin,
absolut,
die ist selbstständig und sie ist nicht Künstlerin. Und was da für Kosten auf einen zukommen, an Krankenkasse und so weiter und so fort, ist wirklich immens im Verhältnis zu dem, was wir da reinzahlen, ja auch am Gehalt gemessen. Und also deswegen nur mal so eine kritische Frage. Also wir haben ja auch einige künstlerisch fördernde Maßnahmen. Und irgendwie frage ich mich manchmal, ob einem das nicht so, ob das schon zu selbstverständlich auch manches ist. Also, dass wir es woanders halt so hervorheben
Ich bin absolut bei dir. Ich bin zum Beispiel selbst in der KSKA und ich habe auch tatsächlich ein bisschen Hilfe bekommen vom Staat. Und mein erster Gedanke war schon, wenn ich in einem anderen Land leben würde, hätte ich wahrscheinlich keine Hilfe bekommen. Also da bin ich auf jeden Fall schon froh. So ist es nicht. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt an Tontechniker zum Beispiel denke, es gab ja diesen schönen Bericht in der ARD, wo ein Tontechniker letztes Jahr noch mit irgendeiner Metalband oder so eine CD aufgenommen hat. Und die haben ihn dann halt haben gesagt, ja, wir machen nächstes Jahr eine Tour, wir hätten dich gerne als unseren festen Mischer halt irgendwie dabei. So, und dann kauft er sich Equipment und so weiter, ja, und dann kommt die Pandemie und dann reicht eben diese Hilfe kein bisschen. Also der war dann stark verschuldet und hat dann halt sich einen anderen Job suchen müssen. Also wenn ich sowas dann halt sehe, dann tut es mir leid. Also dann reicht diese Hilfe, die wir kriegen, also ja bei weitem nicht. Und wenn ich dann allerdings in anderen Bereichen sehe, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Lufthansa oder so irgendwas, und dann denke ich mir, dann müssen wir doch, also entweder müssen die auch nichts kriegen, oder also es wird dann einfach mit zweierlei Maß gemessen. Und naja, auf der anderen Seite, ja, es ist auf der einen Seite, muss man froh sein, dass man überhaupt eine Hilfe kriegt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es ist eigentlich viel zu wenig. Also so sehe ich das.
Nein, ich finde ja auch, also es sind ja beide, es soll jetzt auch gar nicht so hängen bleiben irgendwie. Das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich jetzt sage, alles ist in Ordnung und das ist total ausgeglichen oder so. Das ist ja gar nicht, das ist gar nicht meine Intention gewesen, sondern einfach mal die ein bisschen
piepsige Frage. Es kommt ja auch darauf an, wenn man sich halt auch diese ganzen Einzelfälle anguckt. Also ich meine, wenn jemand viel unterrichtet, dann kommt er als, ne, dieser Musiker, der eben sehr viel unterrichtet, der kommt natürlich leichter durch die Krise, als jemand, der halt vorher sein Geld mit Gigspielen halt verdient hat. Also es ist halt auch immer unterschiedlich von Fall zu Fall. Aber da fand ich es auch ganz interessant, wie neulich Till Brönner bei Anne Will saß und gefragt wurde, wie viele Gigs er in dem Jahr gespielt hat. Und er hat gesagt, genau 3. Und dann hat Anne Will nachgefragt, ja, wie viele wären es denn sonst gewesen? Und da hat er halt gemeint, unzählige wahrscheinlich, 150 oder 200, je nachdem. Es entwickelt sich ja auch vieles noch unter dem Jahr halt so. Und nebendran sitzt irgendein Politiker, der sagt, ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir euch irgendwie für den November noch irgendwie eine Hilfe zuspielen oder so. Und ich denke mir, der Politiker hat überhaupt nicht zugehört. Ja, es geht nicht um einen Monat oder so oder um mal eine Hilfe. Es geht darum, dass es wirklich Musiker gibt, die ihre Existenz, deren Existenz und Schauspieler und Tontechniker und so weiter, die halt krass bedroht ist. Und ich finde, das ist schon ein Problem. Und jetzt neulich hat Frau Merkel in ihrem Videopodcast gesagt, wir wollen nicht die Pandemie, wir wollen nicht Gesundheit gegen die Wirtschaft ausspielen, wir wollen nicht Gesundheit gegen Bildung ausspielen. Und unterschreibe ich beides. Die Schulen sind immer noch offen. Die Wirtschaft leidet anscheinend ja dann doch nicht so sehr. Aber sie hat auch gesagt, wir wollen auch nicht die Gesundheit gegen die Kultur aufs Spiel setzen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, tut es die Politik eigentlich schon. Also auf der einen Seite wieder verständlich, ja, es ist halt schwierig im Moment mit Konzerten, aber aus meiner Sicht wird gerade die Kultur schon aufs Spiel gesetzt, wenn man halt bedenkt, wie viele Existenzen bedroht sind. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Jetzt ist die Stimmung im Arsch.
Nee, gar nicht. Nee, also ich ist halt ein schwieriges Thema. Ich glaube, da könnten wir einfach noch 5 Tage reden und wir würden von einem zum anderen kommen. Also auch weil du jetzt schon Bildung ansprichst. Also wir haben in der Schule jeden Tag die Diskussion, ob es nicht geschickter wäre, jetzt in unserem Fall auf Hybridunterricht, also ein Wechselspiel, umzustellen. Und wir würden gerne. Aber die Schulaufsicht sagt, nö, Mainz hat noch zu wenig Fälle und auch in der Schule sind noch zu wenig Vorkommnisse. Dann stelle ich mir aber die Frage, müssen wir dann immer warten, bis es soweit ist? Oder wäre es nicht jetzt geschickter, das zu machen? Und dann kommt bei mir tatsächlich der Gedanke auf, ist das wirklich eine bildungstechnische Sache, dass jetzt die Schule auf ist, oder ist es nicht doch wirklich eine wirtschaftliche Sache? Steffen nickt so wohlwollend. Du verstehst mich.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich mich gerade ein bisschen rausgehalten habe. Für mich ist ja so gesehen der freischaffende Bereich nur Spaß an der Freude. Ich muss davon nicht leben. Und dann als Beamter sozusagen sich da einzumischen, finde ich tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, das, was man daraus ziehen kann, ist, dass die Krise insofern auch was Gutes haben kann, wenn man was Gutes daraus ziehen möchte, dass genau diese Missstände ja auf dem Tablett präsentiert werden. Davon haben wir im Moment nichts, haben wir in der Bildung nichts, haben wir in der Musik nichts, haben die Leute nichts von, die von der Musik wirklich leben dürfen. Aber die Missstände sind da und sie sind so weit gekommen, dass sie sogar bei Anne Will zu sehen und zu hören sind. Und das ist ja schon mal ein kleiner Schritt. Hilft natürlich denjenigen, die jetzt wirklich in Not geraten sind, wenig, das stimmt.
Ja, also ich bin gespannt, ob wir aus diesen Missständen, die wir sehen, wirklich was lernen. Und ich gebe dir recht, als Beamter da jetzt irgendwie in die freischaffende Szene sich dazu äußern, halte ich auch vermessen. Aber wenn wir nur bei Bildung bleiben, sehe ich kein Vorkommen. Also vor einem halben Jahr hieß es, wir investieren in digitale Sachen und überhaupt.
Hast du noch nicht dein Dienst-iPad bekommen?
Nein, aber also ich kann ja ganz kurz von unserer Schule berichten. Wir haben im Juni noch abgestimmt und das ist auch durch, dass wir quasi als Pilotschule in Mainz eine iPad-Schule werden. So, bis wir überhaupt jetzt an die Mittel kommen, also vieles ist durchgewunken, aber bis wir an die Mittel kommen, hieß es, naja, wenn wir Glück haben, haben wir Ende des Schuljahres die iPads. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also natürlich ist das ja nochmal eine andere Denke, warum wir das machen. Aber wenn ich dann höre, okay, wir lassen die Schule auf, weil wir ja nicht genug oder wir können nicht davon ausgehen, dass die Schüler alle die gleichen Voraussetzungen auch technisch haben, denke ich mir, ja, wir drehen uns ja im Kreis. Das war ja jetzt auch nicht vorhersehbar, dass das im Winter kalt wird, dass das mit Lüften nicht mehr getan ist oder nicht mehr so einfach ist. Und jetzt zu sagen, ja, hups, wir müssen ja aber auflassen, damit irgendwie Bildung gleich ist, aber es bewegt sich gerade nichts, ist halt schwierig.
Ja, und gleichzeitig, und jetzt nochmal den Kreis auch zur Musik zu schließen, gleichzeitig ja der Wille irgendwie da und dann werden irgendwelche Konzepte gemacht.
Ja.
Zum Beispiel Stichwort jetzt November, wie hieß das, Novemberhilfen, oder da gab es auch so einen tollen Namen für, der hilft irgendwie mal, ja, schön, aber was ist dann? Was passiert dann? Was passiert, wenn du dein iPad in der Hand hältst? Was ist in 5 Jahren mit dem iPad? Also da denkt dann wieder keiner dran. Und so ist es in der Musik ja leider auch mit ganz vielen Fördergeldern, die da ja auch eine große Rolle spielen. Und das ist das, was Melina ja sagte, wo wir in Deutschland natürlich glücklich sein können, dass ganz, ganz viel Geld sozusagen unterstützend gegeben wird. Und da kann man jetzt sagen, ja, also ich sag mal so, Neoliberale würden jetzt sagen, da hat da gar nichts zu suchen, weil sich da ja auch in der Kunst sozusagen der freie Markt etablieren muss, aber das sehe ich nun mal auch komplett anders in diesem Bereich, also es ist so schwierig und gleichzeitig ja auch, ich weiß nicht mehr, Melina, ob du das gesagt hast, mit der Autorin, aus welchem Land kam die, wo?
Nee, die Autorin kam aus Deutschland.
Also aber, ja.
Sie schreibt über Isländerin.
Und spannend ist ja nochmal der, obwohl in Island ist das nicht so, ich hatte aber ein anderes Land im Kopf, dieses bedingungslose Grundeinkommen, inwiefern das für die Künstler ja nicht hilft, also helfen ist Quatsch, aber inwiefern das die Kunst in eine wertschätzende Haltung vielleicht auch bringen könnte. Ich meine jetzt nicht, dann hat ja jeder Künstler schon mal 1.000 Euro in der Tasche oder so. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern dadurch, dass ja Menschen Potenziale da freigeben sollen, indem sie das ja schon mal nicht erwirtschaften müssen, würden sich dann vielleicht Menschen ja auch wieder mehr mit Kunst beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob das vermessen ist, das zu glauben. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was ich darüber denken soll, aber interessant finde ich das irgendwie. Und wenn wir jetzt nur über Wertschätzung von Musik sprechen und nicht von wirtschaftlichen Interessen.
Das ist ja die Frage sozusagen der Quelle von Kreativität. Also wo entsteht sie tatsächlich? Entsteht sie eher dort, wo alles erstmal, sag ich mal, wo man sich keine Sorgen machen muss, oder entsteht sie vielleicht gerade aus der Sorge heraus? Ne? Und ich denke, da ist halt auch nochmal jetzt in diesen Corona-Zeiten ja auch eine sozusagen Diskrepanz. Und ich glaube, das ist auch was vielleicht noch schwieriger, also da, wo die Kluft einfach noch weiter auseinander geht, ist auch zwischen den Festangestellten und den Freischaffenden, weil natürlich die Festangestellten oft gerade weiterhin das Geld bekommen. Und ich meine, für Deutschland gesehen gibt's ja auch danach noch Kultur. Also ich sage das jetzt sozusagen ganz wertfrei, aber wenn wir einfach mal die Tatsachen sozusagen sagen, unabhängig davon, welche Vielfalt dann möglich ist oder so, ist natürlich so, dass wir ja überall große Konzerthäuser und das alles haben und das auch steht. Also das bleibt ja sowieso. Das ist jetzt eine ganz böse Zusammenfassung des Ganzen, aber ich glaube, der Gedanke ist schon mit drin.
Bleiben alle Clubs, das ist ja die Frage.
Bleiben alle Orchester, das ist ja auch so ein Ding.
Genau, bleiben alle Orchester.
Aber war das nicht schon vorher auch Thema? Ich meine, in wie vielen Konzerten oder Opernvorführungen saß ich, wo du denkst, wirtschaftlich kann die ganze Geschichte hier gerade überhaupt gar nicht sein. Bei, ich sag mal, übertrieben 10 Leuten im ganzen Saal und da stehen schon mindestens 100 auf der Bühne. Also weiß ich nicht. Also Philipp, was du sagst, das ist genau das, was ich ja eben auch so, was ja die offene Frage ist. Wird daraus jetzt wirtschaftlich noch mehr zugedreht und geschlossen? Oder ist es die Situation, die wir vorher auch schon hatten und deswegen lässt man es einfach laufen? Da bin ich mir auch total unsicher. Und das ist eigentlich das Desaster an der Sache, dass man diese Sicherheit nicht herstellen kann. Für ja ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler.
Aber wenn wir einfach jetzt mal nochmal weg von Wirtschaftlichkeit und Wertschätzung gehen, gibt ja auch Länder wie Frankreich, da ist ja einfach auch vom Staat vorgegeben, wie viel Prozent französische Musik im Radio stattfinden muss. Hat ja auch was mit der Wertschätzung eigener Künstler zu tun.
Ist es bei uns auch so? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, sonst wird ja, also jetzt kam ja wieder der Aufschrei hoch, die großen Sender könnten ja mal mehr Künstler, also deutsche Künstler spielen, dass die jetzt wenigstens bisschen GEMA-Einnahmen haben.
Radiosender, okay.
Richtig. Aha. Also mir wäre das jetzt unbekannt, dass wir sowas haben. Aber das hat ja auch was mit einer Form von Wertschätzung zu tun.
Na, oder das liegt noch viel tiefer, wenn wir jetzt mal uns so ein bisschen an Fußball-WM oder so erinnern, ne? So mit Patriotismus, wie weit darf man den, oder was will man den auch in Deutschland zeigen, mit der Geschichte verbunden? Weiß ich nicht, würde mir da so spontan in den Kopf kommen, ne? Also ab da ging es dann los mit, wir hängen alle unsere Fahnen raus. Das war ja, also, das war aber mal ein ganz anderes Bild, was vorher nie. Ich habe jetzt da keine Meinung zu, ob das positiv oder negativ ist, aber es war einfach mal irgendwie was, vollkommen eine neue Richtung, Entwicklung, die vorher scheinbar ja irgendwie nicht so, hätte man ja vorher auch machen können, war ja irgendwie nicht so drin.
Das hat doch das Land, 2006 war das, da hat es doch das Land so vereint, das Sommermärchen 2006.
Ja.
Also eigentlich, ja, das war ja was Positives eigentlich.
Auf jeden Fall. Der Slogan hieß ja, zu Gast bei Freunden.
Genau, die Welt zu Gast bei Freunden. Aber 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden. Und dann sind, und zwar in Brasilien, dann sind sie nach Berlin geflogen, ans Brandenburger Tor und hatten ja dann eine riesen Party gemacht. Ich weiß nicht, ob du da schon in Berlin gewohnt hast, Melina. Vielleicht warst du ja auch da. Und da hatten dann haben die dann so ein Lied gesungen, wo sie quasi den Gegner, also quasi Argentinien, verhöhnt haben. Und dann ging ja auch schon wieder die Diskussion los. Das gehört sich nicht, jetzt haben sie, ne, und dann auf die andere Seite war aber auch, ja, das kann man ja mal machen, ne, man kann sich ja freuen, wenn man gewonnen hat, ja. Und dann ist noch Helene Fischer aufgetreten, also so viel zum Thema deutsche Künstler, also so war das. Also was Fußball betrifft, ja, die Fußballer werden auf jeden Fall sehr, sehr krass wertgeschätzt, also die können sich, glaube ich, nicht beschweren. Durften ja auch in der Krise relativ schnell wieder spielen. Bundesliga fand ja wieder statt.
Ja, aber das sind wir doch.
Wenn auch im Landstadion.
Ja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, das hat doch auch nur einen wirtschaftlichen Grund. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt, dass Fußball unbedingt weitergeführt werden muss, weil sonst stirbt der Fußball aus.
Obwohl da bin ich mir nicht. Also, ja, es hat einen wirtschaftlichen Grund, auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Aber wir sprechen ja über Wertschätzung und ich glaube, dass das schon auch nochmal eine andere Wertschätzung erfährt. Und jetzt nicht an Geld gemessen, sondern insgesamt der Fußball hat ja schon einen riesen Stellenwert auch in Deutschland. Und ich weiß nicht, wo wir mit der Kunst so sind. Musik vielleicht schon noch, aber jetzt denken wir mal an Malerei oder was weiß ich nicht. Wenn wir das als Kunst auch zählen, dann, also ist, zählen wir ja mit zur Kunst, aber wenn
ich
wir
da, darüber. Sagen, dann lernst du dich jetzt ganz schön weit aus dem
Fenster. Nein. Das ist auch Kunst, aber wenn wir auch darüber reden wollen, so ist es gemeint. Wenn wir auch darüber reden wollen, dann ist das ja ein Riesenmangel, der da stattfindet. Und ich denke, genau, bei dem Thema denke ich.
Achso, ja.
Nee, Philipp.
Andi, du hast gerade gesagt, dass die Bundesliga wieder lief, das hat ja einen wirtschaftlichen Grund gehabt. Ja. Genau das Gleiche könnten wir auch über Konzerte sagen. Ich meine, dass so Riesenfestivals wie Rock am Ring nicht stattfinden, ja. Ich meine, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also, und da muss man sich ja dann schon die Frage stellen, weil das Argument kann ja immer sein, der Fußball hat deswegen den hohen Stellenwert, weil so viele Leute Fußball gucken, ja. Also die Fernsehgelder, die da fließen, die Stadien, die immer voll sind. Ja, aber die Frage ist doch, wenn Helene Fischer auf Tournee geht, da sind die Stadien ja auch voll. Also es ist ja nicht so, als hätte da irgendwie die Kultur das Image-Problem. Ne? Also Rock am Ring, das sind auch 100.000 Leute oder Wacken oder sowas. Ne?
Ja, das stimmt schon, aber mir geht es gar nicht um Festivals, mir geht es ja eher zum Beispiel tatsächlich um Theater und Operhäusern, die sich ja tatsächlich wirklich auch Hygienekonzepte und so zurechtgelegt haben und die werden jetzt einfach gestrichen. Mir geht es jetzt nicht um eine Helene Fischer-Tour, die
Um Gottes Willen, mir auch nicht.
Aber wir machen, glaube ich, ich will es nicht sagen Fehler, aber eine Sache ist jetzt ja, glaube ich, sehr klar geworden. Das Wirtschaftliche dabei spielt eben doch eine Riesenrolle. Ich glaube, das Wirtschaftliche im Fußball und das Wirtschaftliche bei einer Helene Fischer, die sich halt wahrscheinlich ja zu mehr als 100% finanziert durch ihre Sachen, die sie macht. Das ist beim Theater oder bei einer Konzertaufführung eben nicht der Fall. Und ich will gar nicht wissen, ob es überhaupt Theater gibt, die sich selbst finanzieren können. Ich behaupte mal nein, ohne es genau zu wissen. Und da denke ich immer daran, wenn ich nach Bayern mit dem Auto fahre, dann gibt es einen Top-Radiosender BR, wo läuft Klassik?
Vier.
BR Klassik, ja.
Bayern 4 Klassik.
Ja,
Bayern 4 also, Klassiker ist es.
Ja, Bayern 4.
Ja.
Ja, ja. Ja, das ist ja immer, also ich muss immer suchen, aber ich finde es dann irgendwann mal. Wo ich zum Beispiel immer Orchester höre aus Bayern. Also sehr viel Bayerischer Rundfunk, sehr viel Münchner Rundfunkorchester, die tatsächlich auch in ihren Ausstrahlungen darauf achten, dass es Orchester aus Bayern sind. Ich als NRWler kenne das nicht so. Also, dass da jetzt mal WDR-Sinfonieorchester gespielt wird, ist auch der Fall. Aber in Bayern kommt mir das immer sehr bewusst vor, dass sie extra jetzt nicht irgendwas nehmen, was gerade günstig ist oder nicht so hohe GEMA-Gebühren oder was weiß ich nicht, sondern wir nehmen jetzt mal unser Orchester. So wie es ja eigentlich auch mal gedacht war. Also, die Tradition der Rundfunkorchester ja eigentlich ist, ne?
Also das ist mir tatsächlich explizit noch nie so aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja.
Ja, vielleicht ist das auch nur so immer wieder ein Zufall, dass das bei mir so ist. Aber mir ist das, also in meiner Situation fällt mir das immer wieder auf, dass das so ist. Aber wie gesagt, wenn man da jetzt Statistiken drüber führen würde, wahrscheinlich habe ich Unrecht. Aber es hat eben auch was mit Wertschätzung zu tun.
Das auf jeden Fall, ja. Was das Thema auch birgt, Musik in Krisenzeiten, vielleicht können wir das noch auch noch kurz anschneiden, ist ja jetzt nicht nur die Krisenzeit jetzt, sondern Musik machen in der persönlichen Krisenzeit. Das hat ja nochmal eine ganz andere Note irgendwie. Also und da kann ja die Krise alles sein. Das kann eine musikalische Krise sein und ich muss da irgendwie durch. Oder es kann eine private, persönliche Krise sein und Musik hilft oder ist vielleicht auch irgendwo lästig, weil man es nicht machen will, weil das zu viele Emotionen wachrüttelt. Keine Ahnung.
Oh, jetzt kommt hier die tiefen Psychologie mit rein. tja. Das ist
also kann ja jeder ein kurzes Statement machen. Also wir müssen das ja nicht ausdiskutieren. Ich wollte nur sagen, dass das Thema Musik in Krisenzeiten ja schon auch mehr birgt als nur auf die jetzige Corona-Bedingung. Mhm.
Wie ist das eigentlich? Sorry, jetzt mache ich die Stimmung kurz kaputt. Ist das eigentlich, Andi, wenn du das jetzt rausschneidest, dieses Corona-Wort, zählen wir das trotzdem oder nicht?
Ich schneide es nicht raus.
Okay, die lässt du extra drin.
Ja, klar.
Also
ich mach dich sogar öfter rein.
Das wär witzig. Versuch das mal. Mach das mal irgendwo rein und mal gucken, ob uns das auffällt.
Mach ich in den Ferien. Okay.
Aber ich wollte gar nicht von deinem Thema ablenken, weil das Thema tatsächlich gut ist. Mich hemmt das jetzt gerade ein bisschen. Weil ich das Thema nicht fassen kann. Und das ist, glaube ich, das, was es irgendwie auch so gut macht. Weil wir sehr viel über Gefühlsebene sprechen und Musik hat zu 100% mit Gefühl zu tun. Und was bedingt jetzt was? Bedingt die Krise die Musik oder die Musik die Krise? Und ich glaube, gerade in so einer persönlichen Ebene gibt es da ja ganz viele Verknüpfung, die aber beidseitig sein können, also nicht nur einseitig. Ich kann mit meiner persönlichen, privaten Krise versuchen, mit Musik die zu lindern, sag ich mal zumindest. Aber Musik kann natürlich auch Krise auslösen, in dem Sinne von, dass ich getriggert werde durch irgendein Stück oder was weiß ich nicht, irgendwas, was ich halt emotional verbinde damit. Das ist, glaube ich, also das macht die Sache schwer zu begreifen.
Also mir fällt dazu eigentlich nur spontan ein, dass, glaube ich, Musik schon ermöglicht, dass man, oder es kann ein Kanal sein, auch Emotionen, also ist ja ganz klar, man kann damit Emotionen verarbeiten und es kann auch manchmal der einzige Kanal sein. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man sonst vielleicht Schwierigkeiten hat, die Emotionen überhaupt zu wahrzunehmen oder so, hat man da vielleicht, das ist wie so ein Tool oder so ein Ort, wo man das dann halt vielleicht auch mal macht. Also Ventil.
Und da kommt so, Und da kommt so viel rein. Also ich habe das manchmal bei Stücken, wo ich die Stücke vielleicht gar nicht kenne, die Musik, die da gerade läuft, aber die mich so toucht, dass dann, wie soll ich's, dass man da so angegriffen von ist, emotional von angegriffen ist, obwohl man gar nicht weiß, was gerade los ist. Und das ist ja genau die Ebene, die Melina jetzt auch gerade sagte, diese vielleicht sogar auch, also ganz bestimmt, auch unterbewusste Ebene.
Ja. Seid ihr dann eher so Typen, die Musik hören oder machen, um die Emotionen zu verstärken oder gegenzuwirken? Also ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja dann die, die traurig sind, dann bewusst traurige Musik hören, spielen, um noch trauriger zu sein, um sich darin zu suhlen, oder eher dagegen wirken. Philipp?
Ich glaube, dass, also wenn man eine Krise hat, ist, glaube ich, Musik, das ist halt eine Eigenschaft an der Musik, was ja mit einer der schönsten Eigenschaften der Musik sind, dass sie eben uns eben in Krisenzeiten helfen kann.
Ja, aber
inwiefern, das kann ich kaum sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich bin traurig und dann höre ich traurige Musik und dann bin ich noch trauriger. Mhm. Das wäre ja blöd.
Ich muss zugeben, ich mache das. Also ich bin, glaube ich, eher der Typ.
Aber dann, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn ich traurig bin, höre ich auch traurige Musik, aber damit es mir danach besser geht. Nicht damit ich noch trauriger bin.
Also ich kenne das auch noch eher so. Also ich würde auch sagen, ich war in der Richtung eher, als ich so Teenager war, dass ich dann noch, da habe ich auch irgendwie so eher traurige Musik oder auch viel zu aggressive Musik. Also wenn ich mir manchmal die Musik anhöre, die ich damals so gehört habe, dann
Was denn? Jetzt bin ich neugierig.
Ich nervös, ja. Das halte ich dann irgendwie gar nicht aus. Aber was ich zum Beispiel, ich sag mal so, ich setze nicht so manipulativ ein, aber ich kann mich noch daran erinnern, als bei mir im Familienkreis jemand gestorben ist, dass ich glaube schon die Musik ein Ort war. Es war mir damals nicht so bewusst, aber ich sag mal, ich bin nicht so gut da drin, die Emotionen, also ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der sofort losheult oder so. Das ist immer das Erste, ist irgendwie so ein Verschluss, glaube ich, von Emotionen, anstatt eher so gleich loszuheulen. Was denn aber schon beim Spielen, so im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich das da schon verarbeitet und irgendwie Emotionen gefühlt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das damals, als es passiert ist, vor ein paar Jahren, aktiv einsetzen konnte. Aber ich glaube, das war schon, das Übelzimmer war mit ein Ort, wo ich mich der Sache nicht aktiv gestellt habe, aber wo das irgendwie so im Hintergrund mit verarbeitet wurde, weil ich kann sonst nicht sagen, wo ich das verarbeitet habe, außer im Schlaf vielleicht noch. Also es findet bei mir halt nicht so weinend auf dem Fußboden statt, sage ich mal. Also irgendwo muss es gewesen sein und ich glaube, da war die Musik ein großer Anteil dran.
Steffen? Oder überleg noch ganz kurz, Melina, welche aggressive Musik hast du gehört? Das interessiert mich jetzt.
Jetzt muss ich erstmal zum Beispiel, ist gar nicht so aggressiv, aber es wäre so der Einstieg für die Richtung, so Richtung Green Day und dann noch ein bisschen.
Okay.
Ja.
Okay. Ganz spannend, dann darf auch Steffen gleich noch.
Green Day ist gute Laune Musik. Green Day ist gute Laune Musik.
Ich sag ja, das ist jetzt noch was so, würde ich sagen, das im Mittel, aber.
Aber ich hatte
Fun Punk,
ja. Aber letzte Woche hatte ich zufälligerweise eine Vertretungsstunde in der fünften und dann habe dann ganz kurz Musik vorstellen halt gemacht. Ist einem so die Idee halt ausgegangen. Aber ich finde das immer ganz spannend und das war so eine kleine Fünftklasse, so ganz zierlich, blond, also so ein Paradebeispiel von so einem kleinen blonden Mädchen. Und was stellt sie vor? Rage Against the Machine.
Nice.
Was auch sehr lustig war. Weil es einfach irgendwie so nicht vom optischen Erscheinungsbild und die ist total brav und nett. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die mit so Musik um die Ecke kommt.
Aber Andi, ganz cool. Andi, ich spiele mit meinem Jugendorchester, spiele ich es auch. Also Killing in the Name of. Und okay. Das finden die alle am besten. Das finden die alle am besten.
Steffen!
Ist halt auch ein Megasong.
Das stimmt. Steffen, wie ist es bei dir? Eher emotionsbefürwortend? Oder eher gegenwirkend?
Ich überlege die ganze Zeit und komme auf keinen wirklichen Nenner. Im Gegensatz zu Melina bin ich so ein, wie soll man jetzt sagen, heul ich tatsächlich direkt los. und kommen dann wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, Musik zu hören oder Musik zu machen. Ich überlege aber die ganze Zeit, ob mir nicht mehr hilft die Gesellschaft. Also ich weiß, Beispiel zum Beispiel, wenn es mir richtig kacke geht, dann hilft mir extrem, zu meinem Orchester zu fahren oder so ein Probenwochenende oder sowas. Das hilft mir wirklich extrem. Und ich weiß nicht und würde eher behaupten, dass es da weniger die Musik ist, sondern das soziale Miteinander ist, was mich da wieder aufbaut. Ich wäre jetzt nicht der Typ, der schlechte Laune hat und deswegen jetzt die und die Playlist anmacht. Tatsächlich nichts von beiden. Ich zweifle an mir selber.
Hoffentlich nicht.
Doch, ich zweifle an mir selber, ob das... Ich habe ja vorhin gesagt, Musik und Emotionen sind so eng beieinander. Ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, warum bei so emotionalen Momenten bei mir die Musik keine Rolle spielt. Und ich, keine Ahnung warum.
Das können wir ja mal irgendwann anders
machen. Weil du keine Filme gut findest.
Er hat ja nicht gesagt, dass er die nicht gut findet, der kann sich nur nicht merken. Das ist ja ein Unterschied, finde ich.
So, Philipp, gut zu hören.
Ja, sorry. Ich meine, wenn in einem Film eine emotionale Szene kommt, kommt halt immer die Musik im Hintergrund. Und im echten Leben ist es halt in den allerwenigsten Momenten halt der Fall.
Ja, also das, klar, das triggert mich sehr. So Filmmusik und so, da komme ich immer gut mit emotional. Aber es ist ja die andere Richtung. Da löst die Musik bei mir ja was aus. Aber was ist, wenn ich schlechte Laune habe, dann kenne ich das eben, oder gute Laune oder was weiß ich für eine emotionale Regung, dann kenne ich das eben nicht, dass ich das bestärken oder abdämpfen möchte mit Musik. Das ist bei mir.
Nicht mal als Teenager? Diese typische Szene, man rennt ins Zimmer, schmeißt die Tür zu und dann geht irgendwie entweder die aggressivste Musik oder die Jaulmusik schlechthin, weil man sich da emotional mit ausdrückt.
Echt? Hast du dann nicht dein Brahms oder so aufgelegt und dann...
Ja, ihr lacht jetzt so, ne? Aber tatsächlich, wo ihr da gerade über, wie hieß die Band? Das sagt mir alles überhaupt auch gar nichts.
Rage Against the Machine.
Ja, darf ich mir, ich weiß das jetzt schon, wenn Kollegen von mir das hören, den Podcast und das rauskriegen, dass ich das, darf ich mir wieder anhören, warum man das hören muss und was weiß ich nicht, aber ich kenne das alles wirklich nicht.
Macht nichts, aber das kannst du ja nachholen. Das ist ja
nicht eben, so schlimm. Das ist jedes Mal, wenn jemand sagt, ich kenne das nicht oder ich habe den Film nicht gesehen, ich beneide dich, du hast es jetzt vor dir, du kannst dir das noch in aller Ruhe anhören. Ist doch super.
Ja, da müssen wir so eine Liste mal machen. Das aber gestern zum Beispiel, gestern war ich wieder auf Facebook unterwegs, da hat Johann Pleatsch, das ist ein Barocktrompeten-Spieler, Melina kennt den, haben wir uns schon drüber gesprochen, der hat so einen Post gehabt nach dem Motto, es kann kein Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium geben. Und da bin ich dann wieder dabei. Also klar, Weihnachtsoratorium kennt jeder, aber das ist tatsächlich für mich emotional auch gekoppelt.
Auf jeden Fall.
Mit Weihnachten.
Ja, aber weißt du, was bei mir, weil wir jetzt gerade bei Bach sind, emotional unfassbar nahe geht? Matthäus Passion.
Das geht mir zum Beispiel überhaupt gar nicht nach. H-Moll-Messe und so alles, aber Matthäus kriege ich auch keine...
Doch, ja. Also unfassbar, weil ich glaube, das liegt daran, dass ich es mal dirigiert habe und da dann meinen emotionalen Zugang gefunden habe. Aber naja, ich würde gern unglaublich gerne noch viel länger mit euch diskutieren, aber ich glaube, ich muss einen Kaffee holen.
Ja. Das ist jetzt frech, dass das von dir ausgeht. Ja. Ist wirklich frech.
Ja, das war die 20. Folge. Wahnsinn, wir sind zweistellig und die 2 ist davor. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Ich nicht unbedingt. Ich hoffe, euch hat das Konzept dieses Mal gefallen, dass die Thekengespräche rein theoretisch ja unendlich lang gehen, bis das Codewort gesagt wird. Und mich würde interessieren, ob wir das beim nächsten Mal wieder so machen sollen. Und ja, ich weiß, nächstes Mal muss ich das ein bisschen anders organisieren, damit nicht ich derjenige bin, der das Gespräch beendet. Aber ja, da würde mich tatsächlich euer Feedback mal interessieren. Macht das Sinn? Habt ihr da Lust drauf, dass es einmal so eine Folge auch gibt, wo wir über Gott und die Welt plaudern und das vielleicht auch unendlich ist? Oder sagt ihr, nee, das wollt ihr lieber nicht, sondern lieber ein Thema? Oder eine gewisse Zeit und dann ist gut. Sonst, weil wir brauchen ja keine 8 Stunden aufnehmen oder so und hört ihr es euch gar nicht an. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen und zwar gibt es eine ganz, ganz tolle Initiative, nämlich artislive-deutschland.de. www.kunstlerfreiheit.de, eine Initiative von Künstler für Künstler, die ich wärmstens ans Herz legen kann. Da könnt ihr euch ein T-Shirt erwerben mit der Aufdruck Art is Life. Und von jedem Shirt, das ihr kauft, gehen 10 Euro an den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung. Das heißt, ihr könnt mit einem Kauf von einem T-Shirt die Musikerszene, die ja jetzt im Moment sehr gebeutelt ist, unterstützen. Hinzu kommt, die T-Shirts sind alle fair produziert. Das heißt, ihr tut auch generell was Gutes. Und ja, macht bitte regen Gebrauch davon, sagt es weiter. Das ist eine gute Sache. Apropos Weitersagen, bitte ja, den Podcast unbedingt mit Freunden teilen, die den noch nicht kennen. Mich bewerten auf Apple, das wäre ganz schön. Dann rutsche ich in dem Ranking ein bisschen nach oben. Und ja, abonnieren, Like da lassen, mir gerne Feedback geben für Themen oder was euch gefällt. Und ja, in der nächsten Folge habe ich mich mit Professor Christian Wissel, Schlagzeuger der Nürnberger Philharmoniker, getroffen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.